Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch an den Björn. Hab ich Bock auf diese Folge Free Agency? Es brennt an allen Ecken und Enden und deswegen erstmal willkommen im Pod.
Ja, danke. Shoutout an alle da draußen. Ja, die NBA ist gut zu uns. Anders kann man es nicht sagen. Also Free Agency enttäuscht wirklich gar nicht. Ganz im Gegenteil, es sind so viele krasse Wechsel, über die wir reden wollen, so viele interessante Vertragsverlängerungen. Jeden Tag passiert gefühlt irgendwas Neues mit einem Riesennamen, wo du denkst so, ah, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm oder hätte gedacht, das passiert vielleicht ein bisschen später.
Chris Paul zum Beispiel hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Genau, Chris Paul, die Warriors waven ihn, entlassen ihn und dann signed er bei den Spurs und formt eins der intelligentesten Trainer-Point-Guard-Duos wahrscheinlich aller Zeiten mit Popovic, Wemby noch dazu. Also ja, ist eine geile Zeit gerade in der NBA. In ein paar Wochen geht's dann schon richtig los langsam mit Olympia und Olympia-Vorbereitung. Die Deutschen spielen diese Woche das erste Mal Deutschland gegen Frankreich in Köln am Samstag. Also es wartet eine weiterhin geile Basketballzeit auf uns. Auch wenn keine Saison mehr ist, der Sommer ist trotzdem geil.
Auf jeden Fall, ja. Freunde, für euch ganz kurz so ein bisschen eine kleine Struktur. Ich habe eine Starting Five mitgebracht, die heute natürlich sehr Basketball- und Free Agency bezogen ist. Dann reden wir über den Klay Thompson-Trade zu den Mavs. Natürlich auch vielleicht ein bisschen so emotional, was das für die Warriors bedeutet und auch die Frage auch gleich an Björn, die ich stellen werde, wie es ihm damit ging. Dann reden wir natürlich über Paul George, weil es war klar, Philly muss in dieser Offseason halt einiges machen, weil die hatten keine Spieler. Deswegen kam es jetzt auch nicht so überraschend, dass die sehr aktiv sein mussten. Und dann letztendlich blicken wir auch noch auf die Clippers, weil das Projekt Kawhi Leonard und Paul George ist damit offiziell vorbei. Man hat James Harden verlängert. Es gibt noch viele Gerüchte und dann blicken wir einfach noch auf diese ganzen kleinen anderen Deals. Hartenstein hat einen fetten Vertrag bei den Thunder bekommen, drei Jahre. Auch das wird definitiv ein Thema sein. Jetzt gehen wir aber erstmal rein mit der Starting Five und meine erste Frage an Björn ist gleich. Wenn du an Klay Thompson bei den Warriors denkst, was ist dein erster Gedanke? Ein Moment, ein Bucket, ein Rekord, den er aufgestellt hat. Klay Thompson hat viele Rekorde aufgestellt bei den Warriors.
Ich muss sagen, das Erste, was mir in den Kopf kommt, sind die 37 Punkte in einem Viertel.
Ja.
Das ist, glaube ich, mit das Krasseste, was ich jemals gesehen habe, dass ein Spieler so heiß läuft. Und das war halt auch zu dieser Peak-Zeit der Warriors, wo einfach diese Teamchemie auch so krass war, wo die alles abgefeiert haben, jedes Highlight. Und der Typ macht 37 und irgendwann ist wirklich jeder nur noch am Lachen. Er, die Bank, Steph rastet aus, Steve Kerr kann es überhaupt nicht mehr glauben, schlägt
die Arme über den Kopf zusammen. Die Kommentatoren haben auch gesagt, bitte gib den Ball nur noch zu Klay.
Genau.
Bitte Klay.
Genau. Nee, und das ist, glaube ich, meine... Die erste Erinnerung, die mir in den Kopf kommt, wenn ich an Klay bei den Warriors denke, sind diese 37 Punkte, ja.
Ja, geht mir ähnlich. Das war einfach damals unglaublich. Ich habe das Spiel, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund auch immer, live gesehen. Ich meine, es ging gegen die Kings. Also es ist nicht so irgendwie das
Match.
Und es
war damals die Kings.
Genau, richtig. Aber das war einfach unfassbar. Du hast dann irgendwann schon so ab 20 Punkte gemerkt, okay, Klay trifft wirklich alles. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich mit der Clip, den ich am meisten gesehen habe in der NBA-Geschichte. Weil den kann man sich einfach zwischendurch immer mal wieder reinziehen. Ja. So 4 Minuten einfach komplett on fire. Dann natürlich der Rekord, den er aufgestellt hat gegen die Bulls. Also den hält ja Klay Thompson auch immer noch. Und dann tatsächlich muss ich doch auch sagen, die Szene, wo er am Boden liegt gegen die Raptors, wo er sich den... War das der Achillessehnenriss?
Das war der Kreuzbandriss.
Genau, richtig. Ja, stimmt. Danach war er eigentlich schon wieder ready für die Saison, für die übernächste Saison und hat sich dann, glaube ich, im Trainingscamp, hat er sich, glaube ich, die Achillessehne gerissen, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Das ist irgendwie schade, dass das dann auch irgendwie so das letzte Bild, ja, okay, natürlich auch noch die Meisterschaft jetzt 2022, was auch nochmal krass war, dass sie das nochmal gepackt haben, aber ja, Klay Thompson, das war gestern schon irgendwie emotional. Die Splash Brothers haben, glaube ich, ganz, ganz viele zur NBA gebracht und sie auch so ein bisschen an die NBA gebunden, weil das war irgendwie dieser Basketball, der schnell war, der begeistert hat. Es war gerade eben diese Zeit, in der der Dreier komplett sein Outcoming-Party gefeiert hat. Deswegen, das ist schon ein sehr, sehr bitterer Moment. Mich würde auch mal interessieren, wie Steph geht gerade eben so.
Oh, ich glaube nicht besonders gut, wirklich. Ich glaube schon, dass ihn das sehr mitnimmt. Der weiß wahrscheinlich schon länger, dass es Zeit wird, weil was man so aus Warriors Camp jetzt hört, seit Klay weg ist oder seit der Trade offiziell ist, es heißt schon, dass das sehr lange bekannt war, dass Klay überhaupt nicht mehr mit dem Front Office konnte und dass er sich einfach nicht respektiert genug gefühlt hat. und dass es auch die letzten paar Jahre einfach schwer war, mit ihm so ein bisschen als ja alternder All-Star, zukünftiger Hall of Famer natürlich, einer der 75 besten Spieler ever, aber dann halt ja einfach nicht mehr die Form gebracht, weil wie du sagst, Kreuzbandriss und Achillessehnenriss. Und noch ganz kurz zu dem Spielstil, den du anschreibst, und ich bin ja, den du ansprichst, ich bin ja immer Riesenfan davon, wenn es im Sport eine Form von Dominanz gibt, so das eine Team, weil zum einen hast du dann ganz viele Leute, die zu diesem Team einfach halten und das geil und spannend finden, und dann gibt's ganz viele, die dagegen halten und sagen, ah, ich wünschte, endlich würde mal die einer entthronen. Und was die Warriors dabei auch noch so neu gemacht hat, war einfach die Spielweise, weil ich habe das auch gestern gesagt, du durftest so früher Basketball nicht spielen. Ey, wenn du im Fastbreak einen Dreier genommen hast, im 2 gegen 1, Alter, dein Coach, vor allem hier in Europa, der hat dich durch die ganze Umkleide geprügelt. So ja. Haben wir einfach nicht Basketball spielen dürfen und auch im Profibereich nicht. Und dann kommen diese zwei Splash Bros rein, haben beide einen Dad in der NBA, sind so völlig frei in ihrem Spiel und sagen einfach, nee, im 2 gegen 1 Fastbreak, wir schießen Dreier. Wir gehen nicht zum Korb, wir schießen Dreier. Und das war das Revolutionäre an den Splash Bros. Und ich glaube, deswegen haben sie auch so viele ins Herz geschlossen, weil das etwas war, was wir noch nie gesehen haben und nie sehen durften.
Ja, sehr, sehr schöne Worte. Wir reden gleich noch über den Trade natürlich im Detail. Und ob Klay Thompson vielleicht jetzt auch noch mal späten Sommer, Frühling feiern kann bei den Dallas Mavericks an der Seite von Luka Doncic. Okay, zweite Frage. Ja, Klay Thompson bei den Mavs bedeutet natürlich auch Klay Thompson nicht bei den Lakers. Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit gibst du dem Gerücht, dass DeMar DeRozan zu den Lakers geht?
Du hast es vor dem Pod kurz bei mir angesprochen und dann hat es erstmal Klick gemacht. So, ja klar, DeRozan ist ja auch noch ein Kandidat, und seit dem Josh Giddey-Trade hat er wohl jetzt auch gesagt, so ey, wenn das hier in den Rebuild gehen soll, dann will ich hier auch nicht mehr Teil sein, ich würde gerne weg. Das heißt, er wird wahrscheinlich auf jeden Fall bewegt werden. Jetzt muss ich überlegen, wie viel Prozent ich dem Ganzen gebe. Es sind halt alle weg, die Lakers sonst wollten. Ne? Klay ist weg, PG ist weg und Valanciunas ist weg. Das waren so drei große Spieler, mit denen LeBron gerne zusammen gespielt hätte. DeRozan ist vielleicht der Letzte. DeRozan ist ein LA-Typ, kommt aus Compton, war jetzt im Sommer tanzend auf der Bühne zu sehen mit Westbrook und Kendrick Lamar. Da hat er sich vielleicht auch wieder sehr LA verbunden gefühlt. Ich gehe mal relativ... Ja, ich glaube, ich gehe trotzdem relativ moderat ran und sage 65%, weil es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer, einen Spieler zu landen, weil du musst halt für DeRozan musst du ja traden, ne? Der ist ja kein Free Agent.
Der ist Free Agent.
Ah, der ist Free Agent.
Dem musst du die Mid-Level Exception geben. Übrigens, LeBron James ist auch immer noch Free Agent, auch wenn das jetzt natürlich, er ist nicht richtiger Free Agent.
Der verlässt die Lakers. Der geht auch nach Philly.
Genau, richtig. Philly holt ihn auch noch fürs Minimum. Nein, also 65% finde ich ehrlich gesagt, finde ich super, weil ich glaube, DeMar ist in einem Alter, wo man sagen kann, für den ist eine Mid-Level Exception die volle dann noch absolut okay. Mhm. Und LeBron James, hat ja gesagt, also er verzichtet nur auf Geld, wenn halt noch jemand kommt, der hilft. Ob DeMar DeRozan dann der Spieler ist, der helfen kann, das ist dann wieder eine andere Frage. Es hat natürlich mittlerweile auch ein alternder Star, aber trotz allem natürlich immer noch unglaublich effizient, vor allem aus der Mitteldistanz. Deswegen, ich finde 65% ist gut, und ich kann mir jetzt ehrlich gar keinen anderen Spieler mehr vorstellen, dem die Lakers da irgendwie diese 12 Millionen, 13 Millionen volle Mid-Level-Exception geben. Du hast es schon gesagt, der Markt ist leer. Also von den Top-Spielern ist der Markt eigentlich schon leer. Es könnte nur noch irgendwelche größeren Trades geben. Lauri Markkanen ist auch noch ein Thema. Deswegen 65%, finde ich, können wir uns darauf einigen. Finde ich eine gute Zahl. Mhm. Nächste Frage. Das ist ein bisschen eine Spaßfrage. Wie sehr wirst du mein Gemecker über Tim Hardaway Jr. bei den Mavs vermissen? Denn der ist jetzt ab sofort bei den Detroit Pistons. Ja, wie gesagt, ist so ein bisschen eine Spaßfrage. Wie siehst du die Pistons aktuell? Das ist doch, was machen die Pistons? Wollen wir das ganz kurz besprechen? Ist es einfach nur wirklich zu bewerten mit absolut katastrophal?
Ja, am Ende ja. Also die hatten halt Capspace frei und haben das jetzt gegeben, unter anderem an Tobias Harris mit einem sehr großen Vertrag.
Ey, der hat den besten Agenten. Wir brauchen den, dass der in Zukunft unsere Produktplatzierungen verhandelt.
Das ist, wenn ich das richtig weiß, sein Dad. Sein Dad verhandelt sein Position. Also goaded, wirklich goaded. Der hat erst den Philly-Vertrag verhandelt, wo er Philly komplett ausgeraubt hat und jetzt raubt er Detroit aus. Aber Detroit hat es irgendwo auch verdient. Ey, ich habe keine Ahnung. Also Detroit macht wirklich, wie man auf Altdeutsch sagen würde, so das Kraut und Rüben. Ich habe keinen Plan. Da passt nichts zusammen. Wir haben es im Draft auch besprochen. So, ey, das Einzige, was du brauchst, jetzt langsam mal wäre Shooting. Was draften sie? Einen Non-Shooter. Sie geben Cade Cunningham jetzt die Rookie Max Extension, okay, musst du machen, ist aber auch, habe ich auch gesagt, so, ey, der hat die Hälfte seiner NBA-Spiele überhaupt nur bestritten. Der hat noch nie mehr als 24 Spiele in einer Saison gewonnen. Der ist überhaupt kein bewiesener Spieler in der Liga, aber du musst ihm halt dieses Geld geben und du musst auch irgendwo dieses fette Geld, was du halt rumliegen hast, anderen Spielern geben. Und deswegen hat Tobias Harris jetzt den fetten Vertrag bekommen. Aber zu der Tim Hardaway Jr. Sache, ich habe es ja auch eingesehen jetzt in den Playoffs. Also du konntest ihn einfach nicht mehr spielen. Die Defense war sowieso immer schwach. Da finde ich es auch witzig, dass Leute so jetzt auf die Defense von Clay dauernd gucken und sagen, Clays Defense ist so schwach. Ja, die von Tim Hardaway war nicht besser. Also wir müssen, wenn dann, mit Derrick Jones Jr. vergleichen, wenn wir da später in die Analyse gehen. Aber um es kurz zu machen, Tim Hardaway, ich glaube, die Dallas-Fans werden ihn nicht vermissen. Ich hatte eine Umfrage gemacht bei Insta. Ich glaube, da haben 80-90% gesagt, Gott sei Dank ist er weg. Und das ist die einfach ein Spieler. Die anderen 10%,
mit denen möchte ich ein Gruppengespräch führen.
Meldet euch mal bei Max. Ich glaube, keiner wird den groß vermissen bei Dallas. Und ja, er war einfach über seinen Zenit. Und es ist auch schön, dass er weg ist, weil jetzt kann Jason Kidd ihm nicht mehr diese bevorzugte Behandlung geben, die überhaupt nicht gerechtfertigt war oft.
Ja, genau. Ansonsten noch, man hat Monty Williams jetzt gefeuert, hat JB Bickerstaff auch direkt wieder einen 5-Jahres-Vertrag gegeben. Also es ist einfach kein Plan und keine Struktur dahinter. Die Mavs haben dafür übrigens Quentin Grimes bekommen, was vielleicht auch ganz interessanter Spieler ist, jetzt nachdem auch Josh Green ja getradet wurde in dem Klay Thompson-Trade. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wenn die Bucks einen Move machen würden, welchen würdest du dir am ehesten wünschen? Bucks sind gerade eben so ein bisschen Thema. Sie machen nicht großartig was. Man muss aber auch sagen, sie sind halt schon ziemlich gebunden. Würdest du eher lieber so kleinere Moves sehen oder sagst du schon, mir wäre es schon irgendwie ganz recht, wenn man vielleicht doch nochmal einen größeren Move macht und so einen Brook Lopez tradet beispielsweise?
Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich würde mich richtig freuen, wenn wir Middleton traden.
Weil er jetzt gerade diesen hohen Wert hat, hast du, glaube ich, vor ein paar Wochen mal gesagt. Gell?
Genau, weil er jetzt doch dann wieder ganz gut aussah. Aber ich, du hast es halt schon angesprochen, die Bucks haben halt sowieso so wenig Flexibilität und ich finde es immer ein bisschen schwer, so Trades quasi sich aus der Luft zu greifen und zu überlegen, könnte man für den traden und wie könnte man das machen. Das ist irgendwie nicht so, was mir so viel Spaß macht. Deswegen, ich habe mich damit noch nicht so krass beschäftigt, aber ich kann dir sagen, dass ich mich mit dem Osten sehr, sehr viel beschäftigt habe. Und die Bucks sind für mich gerade wahrscheinlich das viertbeste Team im Osten. Und das ist echt schade, weil sie haben einen, wenn nicht den besten Spieler im Osten und sie haben dazu einen der besten Point Guards und einen der besten Shooter in Damian Lillard und haben halt trotzdem überhaupt keine Mannschaft, mit der du competen kannst. Also wir haben weiterhin überhaupt keine Guard-Defense wirklich. Wir haben keine wirklichen Forwards, die du einsetzen kannst in den Playoffs. Wir haben auf Big Man halt Lopez und Portis. Portis ist okay. Lopez wird einfach immer älter. Ich bin kein Freund davon, dass mein Starting Center 35, 36 ist, auch wenn es bei den Celtics ganz gut ausgesehen hat.
Niemand ist Al Horford, muss man einfach fairerweise sagen.
Niemand ist Al Horford und hat einen dritten Frühling. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit den Bucks, aber ich kann mich wenig mit ihnen aktuell beschäftigen. Zum einen, weil so viel sonst in der Liga passiert und so viele Teams sich völlig neu strukturieren. Und die Bucks haben da einfach überhaupt kein Mitspracherecht. Die hocken da, haben ihre gleichen Spieler wieder vor. Und ich bin relativ negativ, pessimistisch gestimmt für die neue Saison, außer es passiert noch irgendwas. Weil in den Playoffs, selbst wenn es in der Saison gut aussieht, die Bucks sind so eine Mannschaft, ich traue denen nicht über den Weg in den Playoffs. Ich glaube denen einfach nicht, dass die ein, zwei Serien gewinnen können gegen New York, gegen Philly oder gegen die Celtics. Das wird einfach nicht passieren. Selbst gegen die Magic, so wie die Magic sich jetzt verstärkt haben, noch mit KCP, mit Tristan Da Silva, das gefällt mir richtig gut. Ey, ich hätte keinen Bock, gerade gegen die Magic zu spielen, ganz ehrlich, wenn ich die Bucks bin.
Du bräuchtest halt auf jeden Fall mal wieder einen fitten Giannis Antetokounmpo in den Playoffs. Das ist halt schon mal der erste
Aber der war letzte Saison, zumindest die Saison über, hat er eine MVP-Saison gespielt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Weißt ich finde übrigens auch, dass Giannis,
trotzdem hat's nicht gereicht.
Dass Giannis schon der beste Spieler ist in der Eastern Conference. Jetzt mal unabhängig von den ganzen Problemen bei den Bucks. Ja, sehr, sehr spannend. Die haben halt keine großartigen Draft-Assets und die Spieler haben natürlich jetzt auch nicht gerade den gigantischen Wert, weil wer will Malik Beasley haben und hinter Brook Lopez steckt halt auch einen über 20 Millionen US-Dollar-Vertrag. Also, den würde man wahrscheinlich schon losbekommen und wahrscheinlich sogar ein, zwei gute Spieler im Return, aber halt nur, wenn du natürlich auch irgendwie Draft-Assets hast und da sind die Bucks halt relativ leer gefegt. Aber sie haben jetzt, wen haben sie sich geholt? Das fand ich gar nicht so schlecht. Ein Jahr, 3 Millionen. Wer war das nochmal?
Warte, ich guck. Hä?
Wenn die Bucks einen kleinen Move haben die Bucks gestern gemacht, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, für die Möglichkeit. Delon Wright. Delon Wright hat man sich geholt. Wright.
Ja,
genau, zumindest ein bisschen, sage ich mal, für die Möglichkeiten, die man hat, finde ich das auf jeden Fall ein gutes Signing. Ansonsten, ja, schauen wir mal, ob die Bucks noch irgendwas machen, zaubern können. Ich glaube, ehrlicherweise, sie werden mit einem relativ ähnlichen Team in die Saison gehen, wie es jetzt auch aktuell gerade eben auf dem Papier niedergeschrieben ist. Okay, letzte Frage. Sind die Nuggets für dich noch Contender mit dem aktuellen Team?
Nope, leider nicht. Tut mir leid, die Nuggets bauen scheiße. Erst Bruce Brown gehen lassen, im Sommer davor jetzt KCP gehen lassen, ohne Gegenwert. Du hast eine Bank voller Rookies und junger Spieler, die Michael Malone aber gar nicht wirklich spielen lässt. Also Peyton Watson, Strotter, die haben wir alle nicht wirklich gesehen. Christian Brown ist der Einzige und der war okay. Der hat jetzt auch nicht den Riesensprung gemacht.
Er soll jetzt den Starting Five-Spot übernehmen.
Ja, super. Dann hast du nämlich gar nichts mehr von der Bank.
Ja.
Null überzeugt. Deswegen pusht, glaube ich, auch Jokic gerade hinter den Kulissen so krass für den Westbrook-Trade. Mhm. Weil ich glaube, dass Westbrook ein sehr geiler Energizer wäre für die von der Bank. Ich wundere mich auch, dass die Clippers ihn unbedingt traden wollen, weil er kostet ja nichts mit 4 Millionen.
Scheinbar
gibt es da irgendein Problem hinter den Kulissen. Es ist ja das Gleiche wie bei Paul George, wo wir gleich drüber reden, wo die Clippers einfach gesagt haben, nein, egal was passiert, wir geben dir das vierte Vertragsjahr nicht. Und wenn das bedeutet, dass du dann ein anderes Team suchst, dann gehst du einem anderen Team. Genauso machen sie es jetzt bei Westbrook. Westbrook hat seine Player Option genommen und die Clippers sagen, ja gut, dann traden wir dich. Und seitdem ist er auf dem Trade-Block und Denver will ihn unbedingt und die Clippers würden ihn gerne nach Denver traden. Es muss halt nur das richtige Paket sein. Aber zu deiner Ursprungsfrage, sind die Nuggets gerade Contender? Nein, weil OKC und also vor allem OKC ist für mich gerade das beste Team im Westen, so wie die sich verstärkt haben. Und dahinter kommen ehrlich gesagt die Mavs.
Mhm. Ja, also der Westen ist auf jeden Fall brutal. Und die Nuggets haben in den letzten beiden Jahren einfach zwei super wichtige Spieler gehen lassen, sparen irgendwie an allen Ecken und Enden, um da nicht in die Luxussteuer reinzukommen. Und mit Caldwell Pope verliert. Also auch wenn Caldwell Pope jetzt in der Serie gegen die Timberwolves nicht richtig gut ausgesehen hat und trotz allem muss man ja sagen, wir reden hier nicht von einem Vertrag, wo du sagst, der ist irgendwie komplett absurd. Das sind 3 Jahre 66 Millionen US-Dollar gewesen. Die Nuggets sollen ja auch relativ nah dran gewesen sein an dem Angebot der Orlando Magic. Und wenn es da wirklich um, weiß ich nicht, 8 bis 10 Millionen geht, dann zahle ich die halt oben drauf, um so einen Spieler zu behalten. Jetzt lässt man den einfach ziehen. Also da muss man, glaube ich, ehrlich sein aktuell. Trotz Jokic, das ist aktuell für mich auch kein Contender. Also keiner zumindest für den Titel. Jetzt bin ich mal gespannt. Brody wäre schon krass, weil ich glaube, Westbrook könnte es auch ein bisschen auch diese Bruce Brown-Rolle dann in der Starting Five hier und da mal einnehmen, wenn er dann mal auch in die Starting Five reinrotiert wird, dass er vielleicht mal so ein bisschen der Cutter ist, der von Jokic richtig eingesetzt wird, der kaum Würfe nimmt, der viel zum Korb geht, weil Athletik hat er immer noch, obwohl er jetzt auch mittlerweile schon ein gewisses Alter erreicht hat, der offensiv sich reinhaut, Rebounds abgreift. Das sind die Dinge, die er auch bei den Clippers gut gemacht hat. Ich will übrigens nicht, dass Westbrook startet, aber dass er, wenn er dann am Ende vielleicht im Closing-Lineup vielleicht steht, weil man dann doch nicht sagt, Christian Brown ist dann unser Go-To-Guy. Auch wenn ich Christian Brown eigentlich mag als Spieler, aber das ist halt schon irgendwie eine krasse Wette. Und wenn es dann darum geht zu sagen, hey, wir wollen hier Competitor Number One sein in der Western Conference, dann hat man alles dafür getan in den letzten beiden Jahren, um das halt nicht mehr zu sein. Und deswegen habe ich die Frage mit reingenommen, weil ich mir ziemlich sicher war auch, dass du sagst, nein. Hätte mich jetzt gewundert, wenn du gesagt hättest, ja, weil vor allen Dingen auch Michael Porter Jr. hat auch nicht gut ausgesehen gegen die Timberwolves. Jamal Murray hat zwar 2 Game-Winner getroffen, aber war in den Playoffs jetzt auch nicht der Playoff-Jamal Murray, den wir alle kannten. Und dann hast du am Ende halt irgendwie gefühlt noch Jokic, auf den du dich immer verlassen kannst. Aber drumherum wird es halt dann schon irgendwie ein bisschen dünn von den Rollenspielern.
Ja, zu Westbrook noch ganz kurz. Das ist super, dass du das ansprichst, weil Westbrook ist wirklich ein guter Cutter. Und wir haben das damals gesehen in Houston, als er mit James Harden gespielt hat. Da wurde er auch so ein bisschen in diese Dunker-Spot-Rolle einfach gedrückt, weil Harden natürlich so ein guter Playmaker ist und Russ so ein guter Athlet, dass du einfach mit Harden zum Korb ziehen kannst. Die Defense konzentriert sich auf ihn und dann cuttet Westbrook von den Seiten, von den Cornern einfach zum Korb und bekommt den Alley-Oop oder den Bodenpass für einen einfachen Layup. Und das hat immer super funktioniert. Und ich glaube, das kann auch in Denver gut funktionieren. Defensiv ist halt ein absolutes Downgrade. Und das verstehe ich eben nicht, weil ich habe schon letztes Jahr hier gepredigt, habe gesagt, ey, Bruce Brown wird denen auf die Füße fallen. So, die haben Scheiße gebaut, dass die den einfach haben gehen lassen. Und jetzt lassen sie KCP gehen. Das heißt, sie haben quasi zweimal hintereinander jetzt gesehen, ey, wir geben einen Free-and-D-Spieler für nix ab. Und das geht mir einfach nicht in den Kopf, wie du zweimal den gleichen Fehler quasi machen kannst. Das ist wie die ich weiß nicht mehr, was die Lakers damals bekommen haben für KCP, aber wo sie einfach Caruso haben gehen lassen für gar nichts. Das war auch
gar nichts bekommen. Ja,
auch für KCP nicht?
Für KCP,
für Caruso haben sie auf jeden Fall nichts bekommen, aber bei KCP weiß ich es nicht mehr. Aber so oder so, das waren einfach zwei der besten Guard-Verteidiger der Liga und die Lakers haben sie mehr oder weniger für nichts gehen lassen. Das war auch ein Scheiß-Move.
Ja. Ja, absolut. Ja, sehr, sehr spannend, was da noch passiert. Auf jeden Fall, die Nuggets sollten noch irgendwas machen, wenn sie dann wirklich wieder eine größere Rolle in den Playoffs auch spielen wollen. Okay, das war die Starting Five heute kurz und knackig, weil wir haben sehr, sehr viele Themen zu besprechen. Wir haben heute auch keine Supporterfrage, nicht weil wir euch jetzt irgendwie ignorieren, sondern weil am Freitag, letzte Woche Freitag, beziehungsweise Samstag, Freitag nehmen wir immer auf, gab es eine richtig große, fette Folge, auch mit so vielen unterschiedlichen Themen. Deswegen schaut da oder beziehungsweise hört da gerne rein, patreon.com/. Das fünfte Viertel ist trotz allem wieder ein paar neue Leute mit dazu gekommen, und zwar der Berti, dann Minnesota Timberwolves-Fan 1995. Okay, go for it. Thanasis 4304, Blocker Pöltl, Ole, Mark, Neon, der Lenny, Jay-Z, Marvin, Beno, der MVP, Rob Dillingham, Best Rookie, anscheinend ein Timberwolves-Fan, dann der Alexander und Max for MVP 2025. Auf jeden Fall, ja. Krieg auch noch einen Vertrag. Vielleicht schließt ja auch ich mich den Denver Nuggets an und sag, hey, ich gebe euch den Backdoor-Cut-Guy, der auf die Offensiv-Rebounds drauf geht. Mit meinen 1,78 Meter habe ich da bestimmt gute Chancen. Nein, Spaß beiseite. Dann sind wir durch mit den Supportern. Vielen, vielen Dank an alle. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein in das erste große Main-Topic. Klay Thompson wurde getradet von den Golden State Warriors zu den Dallas Mavericks. Es war ein Sign-and-Trade. Das war klar, dass es so sein muss. Am Ende bekommen die Warriors zwei Second-Round-Picks anscheinend aufgesplittet. Einer von den Hornets und einer von den Mavs selbst. Und die Hornets bekommen Josh Green. Wow, also erstmal der Gegenwert für die Warriors ist halt im Endeffekt wieder gar nichts, oder? Ja. Kann man eigentlich festhalten als ersten Punkt.
Das kann man auf jeden Fall festhalten und das ist halt, da fängt es überhaupt schon an, dass es bitter wird für die Warriors, weil du hast Chris Paul und Klay Thompson verloren. Das sind Riesennamen, die haben immer noch irgendwo einen Wert, haben wir jetzt auch gesehen. Die Dallas Mavericks wollten Klay unbedingt, die Spurs haben 11 Millionen für Chris Paul gezahlt, das ist jetzt auch nicht ein Minimum und da einfach gar nichts dafür zu bekommen am Ende ist schon ein bisschen bitter. Aber ja, das sind die Warriors. Lass uns erstmal über Klay reden vielleicht. Dass es einfach eine vielleicht doch irgendwie eine schöne, versöhnliche Story ist, weil er verschwindet jetzt nicht in der Versenkung. Sorry, wie Josh Green bei Charlotte, von dem
wir
jetzt wahrscheinlich die nächsten...
Oh mein Gott, das tut mir so leid für ihn, weil ich mag Josh Green wirklich gerne und Charlotte ist. Also er wird Charlotte gut tun, aber Charlotte wird nicht ihm gut tun.
Charlotte und Detroit sind die Friedhöfe für junge Spieler, wirklich. Die siehst du so lange dann nicht, Washington auch. Aber wenn du jetzt Klay bist, dann hast du hier wirklich eigentlich den Jackpot getroffen, weil du spielst mit dem Finals-Team vom letzten Jahr aus dem Westen. Du spielst mit einem der besten Playmaker, mit einem der besten Finisher in Kyrie. Diese Mannschaft hat eigentlich schon alles. Du hast Big Man, du hast Spacing, du hast Defense, du hast Playmaking. Und alles, was du machen musst, ist ein bisschen mit hin und her rennen und Dreier versenken. Wahrscheinlich auch sehr, sehr freie Dreier. Deswegen, der Fit in Dallas für Klay, finde ich, könnte besser nicht sein. Es gibt ein paar negative Aspekte, da können wir auch gleich drüber reden. Aber also mein erster Eindruck war wirklich, ey, der Fit ist eigentlich super für Klay. Kann eigentlich kaum was passieren. Und ich schätze, du siehst es ähnlich.
Ja, also Klay Thompson ist halt trotz der ganzen Fragezeichen, die man natürlich mittlerweile hat, sein Drive ist natürlich nicht mehr so stark wie noch vor 4, 5 Jahren. Genauso wie sein Midrange-Pull-Up-Game, seine Defense. Aber dieser Dreier ist halt einfach immer noch Money. Und mich würde es auch überhaupt nicht wundern, wenn der mit Luka Doncic an der Seite wieder an den 40% kratzen wird, weil die Würfe werden nochmal besser sein. Ich erinnere mich an so viele offene Looks in den Playoffs, die dann Derrick Jones Jr. oder PJ Washington oder wer auch immer dann auch nicht verwandelt haben, wo ich mir denke, bei Clay, die wird er wahrscheinlich machen, auch wenn man fairerweise sagen muss, Clays letztes Spiel für die Warriors war 0 Punkte und 0 von 10 und 0 von 6. Das ist natürlich jetzt nicht die Statline, mit der du dich eigentlich verabschieden möchtest. Aber ja, für die Mavs ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, nochmal mehr Dreiervolumen reinzubekommen in dieses Team, weil jetzt hat man auch wieder gegen die Boston Celtics gesehen. Es ist halt einfach auch einfache Mathematik, ja. Wenn das andere Team über eine ganze Serie 10 plus Dreier mehr nimmt als du, dann ist es unglaublich schwierig, so eine Serie zu gewinnen. Und deswegen, ja, Klay Thompson ist immer noch einer der besten Catch-and-Shoot-Spieler in der Liga, hat die jetzt mit 39% getroffen letztes Jahr. Und ich glaube, Luka hat auch total Bock. Und ich glaube, es spricht ja auch schon, Ben, es gab anscheinend ja auch ein größeres Angebot von den Lakers, 4 Jahre und 80 Millionen. Und Klay hat selber auch gesagt, ich nehme lieber den Paycut hin, ich möchte zu den Mavs getradet werden. Ne? Also es war anscheinend ja auch wirklich sein Wunsch, nach Dallas zu gehen. Man muss auch sagen, auch zum Finals-Team, Finals-Teilnehmer letzten Jahres, ja. Und anscheinend weiß auch, Klay Thompson ist ja auch nicht doof, der weiß ja auch, ey, was kriege ich bitte für geile Würfe von Luka Doncic serviert. Mhm. Das ist genau der Spot, wo ich rein möchte.
Ich glaube auch, also es hängt ein bisschen damit zusammen, dass er abgewogen hat, okay, in dem einen Team werde ich angespielt und freigespielt von Luka Doncic, beim anderen Team ist es D'Angelo Russell oder Austin Reeves, so das ist auf jeden Fall mal ein Unterschied. Dann sind die Lakers, tut mir leid, Lakers-Fans, ihr wisst es aber selber, in keinster Weise gerade ein Contender in der Western Conference, wirklich ganz weit davon weg, selbst wenn sie DeRozan irgendwie bekommen würden, wären sie immer noch kein wirkliches Team, was in den Playoffs als Contender geht.
Kann das bitte Geltin, jemand rausschneiden, wenn Björn im Power-Ranking wieder die Lakers in die Eins packt? Bitte, cuttet das
warte
aus.
Warte ab, Lakers kommen wieder in die Eins. Ja. Nee, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das damit reingespielt hat. Und ich glaube auch, du hast irgendwie bei den Mavs das zweite Halbjahr gesehen, seit der Trade Deadline, diesen Spaß, mit dem die gespielt haben, ne, diese Freiheit, sowohl in den ganzen Alley-Oops, die wir gesehen haben, aber auch die freien Dreier und insgesamt hat auch Luka Magic einfach Kyrie Magic. Und ich glaube, dass Clay da auch drauf geguckt hat und gesagt hat, ey, weißt du was? Das macht einfach fucking Spaß, bei den Mavs zu spielen. Ja. Und es ist ein bisschen witzig, weil es hieß ja, LeBron hat sofort Clay angerufen, als die Free Agency begonnen hat. Das stelle ich mir dann irgendwie komisch vor, wenn du dann dich beim nächsten Mal siehst und dann sagt LeBron so, ah, okay, scheinbar hat dir unser Telefonat nichts bedeutet. Und dann sagt Clay, ja, ich hätte einfach keinen Bock, mit dir und mit deinem Sohnemann aufzulaufen. Also, da gibt's dann vielleicht Spannungen, weiß ich nicht. Aber ich glaube einfach wirklich, der hat sich das Team angeguckt in Dallas und gesagt, weißt du was, das erinnert mich an die Warriors früher. Das macht einfach mega Bock, da zu spielen. Es gibt so viele Räume. Keiner erwartet von mir, dass ich hier drive. Keiner erwartet, dass ich eine Offensive trage. Das darf man nicht vergessen. Bei den Warriors wurde immer noch sehr oft gefragt, dass er der zweitbeste Spieler auf dem Feld ist und jemand, der auch zum Korb zieht. Der, wie du gesagt hast, nach dem Kreuzbandriss und Achillessehnenriss bist du das nicht mehr. Hat er einfach nicht mehr in seinem Game gehabt, auch wenn sein erster Korb damals, ihr erinnert euch vielleicht, nach den beiden Verletzungen Dank war.
Oh ja, der war auch krass.
Der war richtig krass aus dem Nichts.
Gegen die Cavs war das, oder? Ja, gegen die Cavs. Ah,
ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß nur, alle haben Dreier erwartet und er zieht zum Korb und jammt das Ding. Ja, und jeder war so, what the fuck ist hier gerade passiert? Ja, ey. Es wird Bock machen für ihn, die Räume sind da und ich glaube, er hat einfach abgewogen. Ich kann bei einem Contender spielen oder bei den Lakers, großer Name, sein Dad ist der Kommentator, aber am Ende des Tages würde er da auch um nichts mehr spielen die letzten 2 Jahre, deswegen warum nicht zu den Mavs und nochmal einen Titel jagen.
Ja, ich mag generell auch die Flexibilität, die Mavs zu haben, weil ein Name, den wir auch noch ganz kurz diskutieren müssen, auf jeden Fall Najee Marshall und Derrick Jones Jr. hat man abgegeben und ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch mal Najee Marshall auf der 3 sehen wird und Klay Thompson auf der 2. Man hat auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Entlastung für, ja, zum Beispiel einen Kyrie Irving oder auch einen Luka Doncic, deswegen müsste das eigentlich ganz gut passen. Das einzige Fragezeichen ist dann wirklich, wenn es ums Closing-Line-Up geht, Luca, Irving und Clay defensiv ist schon sehr, sehr kritisch. Also deswegen habe ich auch den Namen Najee Marshall gerade eben nochmal mit reingeworfen, weil das eigentlich ein ganz guter Perimeterverteidiger ist. Da muss man dann tatsächlich drauf schauen, ob das dann wirklich im Closing-Lineup funktioniert. Und da rede ich jetzt nicht von der Regular Season, wo wieder kein Mensch irgendeinen Pfifferling drauf gibt, sondern wenn es wirklich in den Serien dann in Game 4, 5, 6 dann wirklich eng zur Sache geht und du brauchst dann auch einfach mal defensive Stops. Das ist so das einzige Fragezeichen, was ich habe. Die drei gemeinsam auf dem Feld, ob das funktioniert, da habe ich ein bisschen Zweifel.
Man wird, glaube ich, schon einen krassen Einbruch in der Defense sehen. Also ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich konnte jetzt noch eine Nacht drüber schlafen und ich muss sagen, das haut schon rein, dass du Derrick Jones Jr. verlierst, weil er nicht nur einfach ein besserer Verteidiger ist, sondern er ist auch einfach länger und kann Würfe besser contesten und ist halt einfach viel athletischer, ist einer der athletischsten Spieler der Liga und Clay ist das halt bei weitem nicht. Najee Marshall, hast du recht, kommt von den Pelicans, haben sie so ein bisschen kompensiert dadurch, aber auch er ist nicht der Verteidiger, wie es Derrick Jones Jr. ist und auch er hat diese Länge nicht. Das Gute bei Derrick Jones war, dass er halt auch mal auf eine 4 switchen konnte und die verteidigen kann. Das kann Clay halt gar nicht und Najee Marshall auch nicht. Und da wird's problematisch. Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn wirklich Clay, Luca und Kyrie zusammen das Perimeter-Lineup einfach bilden und dann hast du vielleicht noch PJ Washington und Lively auf dem Feld, weil dann hast du wirklich die drei Spieler im Perimeter vorne, die sind halt alle drei keine guten Verteidiger. Der beste Verteidiger könnte da noch Kyrie sein, habe ich tatsächlich gedacht, weil Kyrie hatte ja wirklich ein paar Aktionen jetzt auch in den Playoffs, wo wir alle gesagt haben, wow, das war mal richtig gute Defense von Kyrie. Aber da haben auch viele gesagt, guck mal, das ist so ein bisschen dieser Ansteckungseffekt, weil du bist meistens mit Derrick Jones und mit PJ auf dem Feld gewesen, und die haben so eine gute Defense gespielt und ausgestrahlt, dass dann Kyrie und Luca auch nicht einfach nur Drehtüren auf dem Feld sein wollten. Wie sich das entwickelt, die Defense, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge. Und ich habe es dann aber auch gedreht in meiner Perspektive und habe gesagt, ja okay, aber die Pacers waren in jedem Spiel gegen die Celtics in den letzten Playoffs in knappen Spielen, weil sie einfach so eine starke Offense haben und die scheißen halt auf die Defense. Und die Mavs werden nicht so schwach verteidigen wie die Pacers, aber alleine mit der Offensive, die sie stellen können, werden sie so viele Teams einfach outscoren. Und da ist dann wirklich fast so ein bisschen das Mantra, die beste Defense ist unsere Offense.
Ja, also ich sehe diesen Derrick Jones Jr. Abgang schon auch bitter. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, weil er mir einfach und auch dir ja mega gut gefallen hat in diesen Playoffs. Du büßt Athletik ein, du büßt einen Spieler ein, der ein Lob-Target ist, der geile Cuts immer auch wieder lief für Luka Doncic. Und Najee Marshall ist ein guter Spieler, der aber erstmal viele Dinge beweisen muss. Auch der Dreier in der letzten Saison. Freunde, die Jahre davor hat Najee Marshall den Dreier getroffen mit 30%, 20% und 35%. Jetzt letztes Jahr waren es 39%, aber auch bloß bei 2,3 Dreier-Attempts. Also jetzt auch hier zu sagen, man bekommt jetzt hier keine Ahnung, noch mal mehr Volumen von draußen im Vergleich zu Derrick Jones Jr. Auch das ist ehrlich gesagt nicht wirklich gegeben. Und ich werde die Athletik von Derrick Jones Jr. schon vermissen. Ich würde im ersten Moment jetzt mal sagen, das ist eher ein Downgrade als ein Upgrade. Najee Marshall, der muss sich erst noch beweisen.
Ja, also Najee Marshall alleine wäre ein Downgrade, aber du hast halt Najee Marshall und Clay bekommen und deswegen ist es
für Tim Hardaway Jr. auch.
Genau, an sich ist es dann wieder ein Upgrade, wenn du so 1:1 die Spieler verrechnen willst. Ganz kurz zu der Derrick Jones Jr. Sache, ich weiß nicht, ob du mehr weißt oder mehr mitbekommen hast. Das ist eine ganz konfuse Situation, ne? Weil die Mavs konnten irgendwie nicht richtig mit ihm verhandeln, weil er seinen Agenten gewechselt hat und da gibt es eine Regel in der NBA, dass wenn man den Agenten wechselt, dass man dann 15 Tage nicht mit diesem Agent sprechen darf. Was ich dann aber nicht verstehe, wie
konnte... Mit dem neuen Agenten oder was? Oder mit dem alten?
Mit dem neuen Agenten. Ah, okay. Und dann verstehe ich eben nicht, wie konnten denn dann die Clippers ihm einen neuen Vertrag aber anbieten und ihn zu sich holen? Das habe ich nicht verstanden. Und es hieß auch von Seiten Dallas, dass sie eigentlich jetzt kein Problem hatten, dieses Geld unbedingt zu matchen. Das hätte die, glaube ich, nicht so sehr gestört oder hätten sie ihm auch gerne bezahlt. Deswegen, das kann am Ende auch einfach ein kleiner Fail gewesen sein, wo ich nicht ganz dahinter steige, wie das passieren konnte. Aber scheinbar weißt du auch nicht mehr, dann können wir das Thema auch zumachen.
Hab absolut keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall komisch. Es gibt keine Gründe, warum die Mavs Derrick Jones Jr. nicht halten sollten. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn.
Noch mehr als bei Denver mit KCP, weil das ist ein Starter aus deinem Finals-Team. So ja. Jemand solltest du nicht einfach gehen lassen. Sie haben jetzt in Anführungszeichen Glück, das war vielleicht auch schon länger in Arbeit, aber dass sie Najee Marshall bekommen haben und dass sie Clay bekommen haben, dass sie überhaupt das einigermaßen kompensieren. Aber einfach so, wie die Denver Nuggets jetzt einen Starter zu verlieren aus deinem Championship-Team ohne Gegenwert, das ist ein richtiger Scheiß-Move. Also da haben sie wirklich Glück gehabt oder am Ende dann schnell gehandelt, dass sie da doch noch Clay und Najee bekommen haben. Und nochmal offensiv ist es halt schon ein Upgrade, weil Clay ist der 100-mal bessere Shooter als Derrick Jones. Er bietet halt nur natürlich nicht wie Derrick Jones jetzt irgendwie ein vertikales Spacing, also Alley-Oop. Also Alley-Oop-Threads. Ja, sag ich jetzt. Stimmt.
Ja, ja, nee, absolut. Ja, wilde Konstellation. Vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, der Abgang von Josh Green bedeutet auch, dass vielleicht ein Jaden Hardy mehr Minuten bekommen wird in der kommenden Saison, was ich auch begrüße. Und ein Quentin Grimes haben sich die Mavs vielleicht dann auch so ein bisschen als Replacement gedacht, der sicherlich auch noch ja, Potenzial mitbringt, hat es auch keinen allzu schlimmen Vertrag. Also da ist man jetzt irgendwie kein großes Risiko eingegangen. Also Stand jetzt würde ich auf jeden Fall die Mavs Offseason positiv bewerten. Dann, ich weiß nicht, ob wir vielleicht die Warriors erstmal, wollen wir die Warriors gleich abhaken, auch im Sinne von, bevor wir zu Paul George und den Sixers kommen. Sie haben Chris Paul gewaved, damit man eben diesen vollgarantierten Vertrag dann nicht mehr zahlen muss. Den hat man jetzt eben auch verloren. Und dann können wir vielleicht irgendwie ganz kurz auch Chris Paul bei den Spurs und bei Wemby machen. Das wird ja jetzt kein 10-Minuten-Segment. Die Warriors sind jetzt gerade eben schon in einer Situation, wo man sagt, jetzt ist vorbei. Jetzt ist die Dynasty wirklich vorbei. Mhm. Und jetzt ist auch so, dass man irgendwie Competitive Contender sein. Es gibt zwar jetzt aktuell noch Gerüchte rund um Lauri Markkanen, aber selbst wenn du jetzt für den traden solltest, sehe ich ehrlicherweise nicht, wie du dann trotz allem in der nächsten Saison irgendwie ein Contender sein kannst. Ja, ich weiß gar nicht, was meine Frage ist. Die Warriors haben bisher Scheiße gebaut, oder? Würde ich mal sagen.
Ja, ja und nein. Ich habe viel über die Warriors nachgedacht. Und es gibt einen Spieler tatsächlich, auf den man so ein bisschen gucken kann und sagen kann, boah, wenn das funktioniert hätte, dann würden wir heute ganz anders denken über die Warriors. Und das ist James Wiseman. Der James Wiseman-Pick damals im Draft 2020, wenn der das geworden wäre, was Derek Lively jetzt gerade für die Mavs ist, dann würden wir komplett anders reden über die Warriors, weil dann hätten sie diese Verbindung von alt zu jung hinbekommen, dann hätten sie den Rebuild quasi hinbekommen mit jungem Talent und gleichzeitig das alte Talent behalten mit Curry, Draymond und Clay. Und Steph hätte auch noch einen kogenialen Pick-and-Roll-Partner und jemand, der ihm einfach Rim-Protection gibt, was den Warriors auch komplett fehlt, vor allem, weil sie Looney auch nicht mehr wirklich gespielt haben. Also es ist wirklich bitter. Der war der Number-2-Pick. Ja, sie hatten damals den 2. Pick im Draft. An 1 ist Anthony Edwards gegangen. Die Warriors haben James Wiseman an der 2 genommen. Dahinter kamen LaMelo Ball, Patrick Williams, Isaac Okoro und Yeko Okongwu, Killian Hayes, Obi Toppin, Danny Avdija, Jalen Smith. Das waren jetzt mal die Top 10 Picks. Später kommen noch Tyrese Halliburton, Tyrese Maxey.
Okay, das wäre krass, wenn sie einfach den gepickt hätten.
Ist jetzt, seien wir mal ehrlich, ist jetzt nicht der allergeilste Draft. Also ich war ehrlich gesagt überrascht, wie scheiße dieser Draft ist, abgesehen von 3-4 Spielern, aber das Wiseman-Thema, dass das so in die Hose gegangen ist, ich glaube, das hat die Warriors am Ende gekillt. Man muss es leider so drastisch sagen, weil er war der Spieler, auf den sie gehofft haben, der Rim-Protector, der Typ, der einfach 15, 20 Minuten, vielleicht sogar 25 Minuten Abhilfe schafft auf der 5, wenn die Warriors nicht das ganze Spiel Smallball gehen wollen, er wäre der Schlüsselspieler gewesen und jetzt mittlerweile wird er nicht mehr in Detroit verlängert, also das ist einfach, ja, komplett in die Hose gegangen, leider.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber rückblickend, ich glaube, dass da damals auch noch D'Lo gespielt hat bei den Warriors. Und auch deswegen die Warriors gesagt haben, ey, wir können jetzt nicht noch LaMelo Ball oder Edwards ging sowieso nicht, aber wir können jetzt nicht noch so einen Spieler wie LaMelo Ball picken. Wir sind da einfach, ich habe damals auch gesagt, ich erinnere mich ja dran, geht das Risiko mit James Wiseman. Es ist leider voll in die Hose gegangen. Man hat eine Saison, ich glaube, Steph hat sich damals, glaube ich, irgendwie hat die irgendwie eine schlimmere Verletzung an der Hand oder sowas, ist ja dann ausgefallen, dann sind die Warriors komplett abgekackt, haben den 2. Pick bekommen, haben den ja im Endeffekt geschenkt bekommen, wo dann alle schon gesagt haben, ja geil, jetzt kriegen die Warriors, wenn der nächste Saison alle wieder fit sind, jetzt auch noch eine Number-2-Pick mit oben drauf und das hat im Endeffekt dann überhaupt nicht funktioniert und ja, man hatte dann trotz allem es noch geschafft, 2022 den Titel zu gewinnen, aber jetzt, wenn man vielleicht auch was Positives aus dem Ganzen gewinnen möchte, sie werden jetzt einfach auch mal gezwungen, in eine neue Richtung zu denken. Ein Jonathan Kuminga, ein Moses Moody. Ich habe ein bisschen Angst, dass man jetzt dann so einen Move macht wie, wir traden jetzt Andrew Wiggins plus Kuminga, Moses Moody für Lauri Markkanen, um irgendwie diesen Glauben aufrechtzuerhalten. Wir können doch noch competen. Nein, könnt ihr nicht auch mit einem Lauri Markkanen. Wenn er dann Kuminga, Moses Moody und Kuba auch noch abgibt, dann es wird einfach... Ich glaube, wir müssen uns vielleicht ein bisschen damit abfinden, dass die Warriors in den nächsten Jahren einfach irgendwo Spaß machen werden. Immer noch mit Steph hast du immer noch einen absolut geilen Spieler. Aber Championship... Das würde mich schon sehr, sehr überraschen, wenn das noch passiert, ja. Und Chris Paul habe ich irgendwie auch Verständnis, weil dem jetzt nochmal 30 Millionen zu bezahlen.
Nein, ist auch nicht mehr wert. Es spielt ja auch nicht so viel und nee, das wäre Quatsch. Ich muss mal kurz mit den Warriors-Fans reden. Ihr erlebt jetzt das, was die Lakers-Fans damals Anfang der 2010er erlebt haben mit Kobe und mit dem Lakers-Team. Nachdem dieser ganze geile Pau Gasol-Kobe-Run war, dreimal in die Finals, noch zwei Titel gewonnen und dann ging es langsam los mit Verletzungen, dann ging es langsam los, dass das Team auseinandergebrochen ist und dann haben die Lakers damals Kobe nochmal einen Max-Vertrag gegeben für ein paar Jahre und es war wirklich so, dass du dir dieses Team angeschaut hast und du wusstest, das führt nirgendwo hin. Es gibt keine Chance, dass du damit competest. Du hast noch diese ganzen Erinnerungen von damals mit Kobe und den Championships. Und Kobe ist auch noch da, aber es ist nicht mehr das Gleiche. Und ich glaube, dass tatsächlich auf die Warriors das Gleiche zukommt, weil die Warriors werden niemals Steph traden. Und ich glaube auch nicht, dass Steph die Bay Area wirklich verlassen will. Ich glaube, du würdest niemals Draymond traden, weil für mich gehören mittlerweile Steph und Draymond sind fast ein Spieler, weil die sich so blind verstehen und weil Draymond so viele Räume und offene Würfe schafft für Steph. Das würde Steph niemals erlauben, glaube ich, dass Draymond getradet wird. Und der Rest der Mannschaft, I'm sorry, also wir reden immer über diese Jungs so oft, so Moody, Kuminga. Jeder kennt diese Namen, weil die bei den Warriors sind und deswegen haben wir die voll oft, kommen die voll oft über unsere Lippen. Aber ganz ehrlich, ey, wer Moses Moody in Charlotte, würde kein Mensch Moses Moody kennen. I'm sorry.
Stimmt. Ja.
So, und Kuminga hat gute.
Kuminga ist gut, hat sich auch gut entwickelt. Ja, ja.
Kuminga hat sich wirklich gut entwickelt, aber selbst die gute Entwicklung von Kuminga, ey, das ist nicht mal All-Star-Level.
Ja.
Und wenn du wirklich nochmal angreifen wollen würdest mit Steph, dann brauchst du Minimum einen All-Star neben ihm. Und davon ist Kuminga so weit weg. Wiggins wird zu 99% getradet. Dem haben die Warriors jetzt verboten, bei Olympia mitzuspielen für Kanada. Was ich einen sehr, auf der einen Seite verständlichen Move finde, auf der anderen Seite ist auch mega asozial, weil Wiggins wird danach nie wieder Olympia spielen. Wiggins war aber auch nicht so committed die letzten Jahre, glaube ich, zu Team Kanada. Da war immer so ein bisschen hin und her. Deswegen ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich habe zum Beispiel dran gedacht, ey, guck mal, Dennis Schröder hat damals eine super Eurobasket gespielt, hat davor aber überhaupt kein Interesse gehabt von anderen NBA-Teams. Und nach der Eurobasket hattest du das Gefühl, jeder will ihn. Und dann wurde er, glaube ich, bei den Lakers gesigned vorm Finale oder so, oder vor Spiel um Platz 3 haben die Lakers ihn damals, glaube ich, gesigned. Ganz ehrlich, schwierig bei den Warriors. Ich sehe in naher Zukunft keinerlei Chancen auf einen Titel, außer dieses Team hat Glück des Todes und bekommt jetzt irgendwie den neuen Giannis gefühlt. Weißt du, einen Spieler, wo du überhaupt nicht damit rechnest, dass der, oder Jokic, so ein Second-Rounder.
Oder wie sagt, zu Lauri Markkanen sagt man doch auch immer, der finnische, aber ist es der finnische
Dirk?
Der finnische Dirk, ja, ja. Okay. Ja,
Lauri Markkanen wäre stark, auf jeden Fall. Aber ich glaube, selbst mit ihm, wir können echt mal, vielleicht wenn die Free Agency ein bisschen ruhiger wird, können wir mal so ein kleines Ranking machen. Würde mich wirklich mal interessieren, weil ich glaube, weder die Lakers noch die Warriors schaffen es vielleicht überhaupt in unsere Top 10. Könnte ich mir wirklich vorstellen, weil dieser Westen ist incredible. Der ist das so tough.
Power Ranking wird auf jeden Fall super spannend. Wir machen einen Haken hinter die Warriors und sprechen noch ganz kurz über Chris Paul bei den San Antonio Spurs. Björn hat schon gesagt, ein Einjahresvertrag, 11 Millionen US-Dollar. Chris Paul wird jetzt sicherlich nicht der Heilsbringer sein für die San Antonio Spurs und ihnen maximales Spacing bringen. Er bringt aber maximale Erfahrung und er wird einfach so Spielern wie ein Stephon Castle, ein Juan Nunez und so weiter einfach unglaublich gut tun. Er ist raus aus jeglicher Drucksituation. Und Björn hat es am Wochenende, glaube ich, auch einmal ganz kurz erwähnt. Die Spurs haben vielleicht auch nochmal das Interesse und das Ziel, nächste Saison scheiße zu sein, weil ein Cooper Flagg und ein Dylan Harper und Co. nämlich Spieler sind, die, sage ich jetzt einfach mal, das traue ich mich besser sind als jeder Spieler, der in diesem Draft mit dabei war. Und wenn man so einen dann noch abgreifen könnte und an die Seite von Victor Wembanyama packen kann, dann wäre das auf jeden Fall für die Spurs auf jeden Fall auch nochmal ein großes Upgrade. Ja, ich glaube mit Chris Paul, und es ist ein Einjahresvertrag, das ist, hätte ich sofort auch gemacht, ohne Frage. Du wahrscheinlich auch, oder?
100%. Und ein Spieler, den man auch noch erwähnen sollte im nächsten Draft, ist Nolan Traoré. Traoré.
Ja.
Ich weiß nicht.
Auch ein Franzose mal wieder.
Genau, ist auch ein Franzose, wird beschrieben als größerer Tony Parker. Andere Player Comparison ist Kyrie. Ist ein sehr, sehr großer Point Guard, der unglaublich viel mitbringt. Und vielleicht schielen die Spurs so ein bisschen auf ihn und sagen, ey, und das wäre dann unser Point Guard für die Zukunft. Dann hätten sie vor allem zwei Franzosen, das wäre auch crazy, so Point Guard und Center Duo mit Wemby und Traoré. Ja, wäre geil. Und ich glaube wirklich daran. Ich glaube nicht, dass die Spurs große Ambitionen haben, nächstes Jahr gut zu sein, weil es eh nicht viel bringt, weil der Westen einfach zu stark ist. Und Chris Paul, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, ist halt auch für Wemby einfach ein Segen, dass er mal mit einem Point Guard spielt. Weil ey, ich kann wirklich nicht mehr zugucken, wie Sohan und Devin Vassell und alle anderen, Keldon Johnson, wie die Wemby entweder komplett ignorieren oder nicht sehen oder dann nicht in der Lage sind, wirklich einen Pass einfach in den Low Post zu spielen zu Wemby. Das war schon ugly anzugucken letztes Jahr. Und da jetzt Chris Paul zu haben als einen der besten Passgeber ever, ey, Wemby wird heulen gerade vor Freude. Er wird so happy sein, als der das gesehen hat.
Ja, sehe ich genauso. Also, Chris Paul zu den San Antonio Spurs in der kommenden Saison. Da wird es bestimmt auch das ein oder andere geile Highlight geben. Dann kommen wir zum nächsten großen Thema. Und zwar, Paul George hat eine Entscheidung getroffen. Und zwar aktiv gegen die Clippers und hat sich dann für die Philadelphia 76ers entschieden. Ein 4-Jahres-Vertrag, 212 Millionen US-Dollar. Es war klar, dass Chris Paul jetzt mit 34 nochmal hier die Max-Kohle absahnen wird. Sein letzter großer Vertrag. Ansonsten hat Philly generell sehr, sehr viel gemacht. Man hat Tyrese Maxey verlängert, man hat Kelly Oubre Jr. verlängert, man hat Andre Drummond zurückgeholt, man hat Eric Gordon zurückgeholt für relativ geholt. Drummond hat man zurückgeholt, der war ja schon mal bei den Sixers. Genau, und Eric Gordon hat man jetzt auch noch geholt als Backup-Combo-Guard, so ein klein wenig. Jetzt aber erstmal natürlich das größte Thema, Paul George. Was macht das mit dir? Tyrese Maxey, Paul George, Joel Embiid, lässt sich das kalt? Gibt es dir schon so ein bisschen Vibes, wo du denkst, boah, das ist stark, das könnte gut funktionieren? Was ist so dein erster Impuls gewesen?
Ich liebe es. Ich finde, es ist mit der beste Fit, den du überhaupt nur haben kannst. Wenn man in der heutigen NBA noch von der Big Three sprechen kann, dann steht sie da. Sie haben jetzt Tyrese auch noch einen Max-Vertrag gegeben, völlig zu Recht auch. Und jetzt haben sie da wirklich für die nächsten, ich will mal sagen, 1-2 Jahre auf jeden Fall ein Fenster, mit dem du im Osten angreifen kannst. Du bist wahrscheinlich noch nicht besser, vor allem weil du nicht eingespielt bist als New York. Du bist noch nicht besser als die Celtics. Das Roster muss ich erst noch aufbauen. Die PG und Embiid müssen beide zeigen, dass sie gesund sein können, vor allem über die Playoffs auch mal zusammen. Aber ich finde den Fit in Paul George als einen der besten Shooter der Liga, einer der besten Catch-and-Shoot-Shooter der Liga, einer der besten Two-Way-Player zusammen mit einem elitären Point Guard wie Maxey oder jungem elitären Point Guard wie Maxey und dann noch Embiid als Force unterm Korb. Ich finde es mit das beste Trio, was wir die letzten Jahre in der NBA gesehen haben. Ich liebe den Fit.
Endlich mal ein Trio, was sich, glaube ich, einfach super gut ergänzt, wo man nicht sagt, die stehen sich gegenseitig auf den Füßen. Ne? Das sind irgendwie alles Typen, die andauernd den Ball in der Hand brauchen. Maxey funktioniert super Offball. Der hat die letzte Saison den Dreier auch mit über 40% von draußen getroffen. Und Paul George ist ein super Catch-and-Shoot-Spieler, bringt dir gute Isolation mit, einer der besten Spot-Up-Schützen in der Liga, Tyrese Maxey. Die beiden dürften, glaube ich, nebeneinander super funktionieren. Und dann hast du eben auch noch Joel Embiid als Monster. Ich bin tatsächlich auch ein großer Fan. Ich hätte zwar mir gewünscht, dass man das Team vielleicht ein bisschen breiter aufstellt, aber das war halt dann relativ schnell klar, dass das nicht funktionieren wird. Mhm. Malik Monk hat super schnell bei den Kings verlängert. OG Anunoby hat bei den Knicks verlängert. KCP ist jetzt zu den Orlando Magic. Und dann bitte, weil ganz viele gesagt haben, er ist dieses Geld nicht wert. Ja, lieber stecke ich mein Geld in Klay Thompson, mein freies Cap Space, bevor ich mir jetzt irgendwelche Gurken hole, mit denen
Moment,
ich in den
du,
nächsten
Moment, du meinst
den
Paul George, oder?
Was habe ich gerade gesagt?
Klay Thompson.
Ja, ich meine natürlich, lieber steckst du dein Geld in Paul George, wo du sagst, die nächsten Jahre oder zumindest die nächsten beiden Jahre bin ich echt noch optimistisch, dass er den Vertrag auch rechtfertigen kann. Yeah. Drittes und viertes Jahr müssen wir da mal gucken. Aber auch für euch ganz kurz, Joel Embiid ist ein Spieler, der wird keine super lange Prime haben. Du hast jetzt genau noch so diese 3 Jahre, wenn es 4 Jahre sind, wo du sagst, okay, jetzt ist noch ein Championship-Window da. Ich bin auch total bei Björn. Du hast jetzt die nächste oder die Celtics nicht überholt, aber du hast vor allem die Lücke jetzt mal wieder ein bisschen geschlossen, weil die Celtics und die Knicks waren für mich schon auf einem anderen Tier unterwegs als jetzt die Sixers. Und deswegen, der Fit gefällt mir. Der Vertrag ist ein bisschen zu teuer, musst du aber machen, weil ansonsten bekommst du Paul George nicht, ja? Dann wäre er vielleicht irgendwo anders hingegangen oder wäre er auch bei den Clippers geblieben. Das noch als spannendes Thema. Du hast es vorhin, ich weiß gar nicht, ob es vor dem Pod war, hast es, glaube ich, ganz kurz zu mir gesagt, dass wir darüber diskutieren sollen, dass die Clippers gesagt haben, wir geben dir dieses letzte Vertragsjahr nicht. Es ist uns scheißegal, du kriegst dieses vierte Jahr von uns nicht. Nimm die 3 Jahre oder da ist die Tür und wir lassen dich gehen ohne Gegenwert. Das ist schon krass.
Ja, es ist halt immer so viel Hörensagen, ne? Weil am Ende, wir bekommen unsere ganzen Infos meistens von den Beat-Reportern, von den Leuten, die vor Ort sind oder von Woj und Shams, die einfach super vernetzt sind. Und da haben natürlich auch immer alle Leute irgendwie Narrative und bestimmte Vorteile, wenn sie das vielleicht so berichten und Nachteile, wenn sie das so berichten. Deswegen, du weißt nie 100%, wie die Sachen abgelaufen sind. Und es hört sich immer, nachdem ein Spieler ein Team verlässt, hört sich es immer so an, in 99% der Fälle, ja, es war seit Monaten Katastrophe, die haben überhaupt nicht mehr miteinander geredet, schlimmste Situation ever. Das war jetzt das Gleiche bei Clay und den Warriors, da hieß es auch so, ja, seit Wochen wissen wir, Clay ist weg, bla bla. So wie es kommuniziert wurde, haben die Clippers einfach gesagt, guck mal, wir haben Kawhi Leonard eine 3-Jahres-Extension gegeben, wir geben dir keine 4. Und Paul George hat wohl gesagt, oder Paul George soll angepisst gewesen sein, weil er von dieser Verlängerung von Kawhi damals gar nichts mitbekommen hat, sondern das aus den Medien mitbekommen hat. Und da geht's dann auch so viel immer darum, ja, um Wertschätzung und um Respekt. Und sage ich meinem Franchise-Player beziehungsweise Co-Franchise-Player in Paul George, sage ich dem Bescheid, bevor ich Kawhi verlängere, ja oder nein. Das sind alles immer so Kleinigkeiten, die wir, glaube ich, gar nicht hinterblicken können. Das wäre wie, wenn wir beide jetzt hinterm, keine Ahnung, irgendwelche Absprachen über den Podcast treffen würden, ohne dass wir es dem anderen erzählen. Und dann sind wir in der nächsten Podcast-Folge und die Leute merken plötzlich, ey, hier ist irgendwie eine Spannung. Was ist
ich habe übrigens schon los? Für die nächsten Folgen 3 Placements ausgehandelt. Für jedes Placement gibt es 2.000 Euro, aber du weißt nichts davon. Also übrigens, die Folge heute ist powered by
Und ich kriege auch nur ein Drittel, weil du hast es ausgehandelt.
Ja, genau, richtig. So, also ich ziehe die voll über den Tisch, Mann.
Dann wäre es richtig toxisch auf einmal. Nee, und ich glaube einfach, dass wir da nie 100% dahinter blicken können. Vielleicht äußert sich Paul George auch nochmal dazu in seinem Podcast, kann ich mir vorstellen. Aber ja, die Clippers wollten ihm das vierte Jahr nicht geben. Ich verstehe das auch. Der Mann ist 38 Jahre alt in seinem vierten Jahr. Der ist dann keine 50 Millionen wert. Auf der anderen Seite kannst du dann aber auch auf viele, viele Verträge in der NBA gucken und sagen, ja gut, Chris Paul war auch keine 30 Millionen mehr wert. Und dann haben die Warriors halt gesagt, ja gut, dann waven wir ihn. Ja. So, dann bekommst du halt keinen Gegenwert. Das ist auch irgendwie scheiße, aber du bist zumindest diese Kohle los und musst das Cap Space damit nicht belasten. Kann man dann so und so bewerten. Ich bin kein Front-Office-Typ, wie man offensichtlich hört. Am Ende steht hier Aussage gegen Aussage und die Clippers haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und das Komische ist, die Clippers haben scheinbar gar keinen Bock mehr auf Stars, weil die Clippers sagen auch bei Westbrook, nee, wir traden dich. Wir haben keinen Bock auf dich für 4 Millionen, was auch ein komischer Move ist. Du ziehst in eine neue Halle, du willst doch da Publikumsmagneten, du willst doch mal einen Westbrook-Dunk, der viral geht in der neuen Halle, du willst Paul George, der einen Game-Winner trifft in der neuen Halle. Ich verstehe das nicht, warum man aktuell bei den Clippers so sagt, nee, wir setzen auf die uncharismatischsten Stars, die wir haben. Kawhi, der nie spielt und nie den Mund aufmacht und James Harden, den 90% der NBA-Fans irgendwie unsympathisch findet. Das ist eigentlich voll komisch. Und ich sage nicht, dass die beiden unsympathisch sind. Ich sage nur im Vergleich zu PG und Westbrook, glaube ich, sind Harden und Kawhi auf jeden Fall die beiden, die weniger Star-Power ausstrahlen und die weniger Beliebtheit haben als jetzt beispielsweise PG und Westbrook.
Auf jeden Fall. Ja, ey, Harden gibt man dann aber trotz allem 2 Jahre und 70 Millionen. Das zweite Jahr ist, glaube ich,
das ist auch viel.
Spieleroption, das ist auch nochmal, Freunde, also Harden ist jetzt auch nicht mehr gerade eben in Jungbrunnen gefallen. Ja,
Wobei der in der nächsten Saison, glaube ich, gut aussehen wird. Ohne PG wird er mehr Würfe nehmen können, Kawhi wird viel fehlen, da wird er noch mehr Würfe nehmen. Ich glaube, der Vertrag wird nächstes Jahr gut aussehen und dann wird er direkt ja wieder verhandeln, weil dann hat er ja schon wieder eine Player-Option. Also der macht das schon schlau jetzt auch.
Ja. Zumindest hat man einen guten Move gemacht, Derrick Jones Jr. Also das mag ich total. Mhm. Das ist jemand, der den viele mögen, der dir auch mal Highlight-Dunks liefert. Und der Vertrag ist, finde ich, auch absolut fair. Nicholas Batum ist zurückgekehrt zu den Clippers. War eigentlich relativ klar, weil auch seine Family war noch in L.A. und so mit den Sixers damals, das war alles gar nicht so easy, auch für ihn persönlich. Deswegen auch er hat super gespielt für Philly. Also es gab schon auch ein paar kleinere Moves. Kevin Porter Jr. haben sich die Clippers geholt. Da bin ich auch mal gespannt, was sie sich davon versprechen. Also auch ein Spieler, der jetzt schon alleine von seiner Persönlichkeit her gerade mit vielen Fragezeichen daherkommt. Die Themen müssen wir jetzt vielleicht nicht alle im Detail durchkauen, aber ihr habt das damals mitbekommen bei den Cavs, ihr habt das mitbekommen bei den Houston Rockets, ihr habt das jetzt auch mit den Gewaltvorwürfen sicherlich mitbekommen, wo er dann auch raus war. Ich glaube, wohin wurde er getradet damals? Zu OKC? Nee, wo wurde er?
Ja, aber letztendlich nur, um gewaved zu werden.
Also genau, er wurde dann sofort gewaved.
Ja, ja, das ging nur darum, dass man ihn nicht ohne Gegenwert irgendwie entlässt. Ja, und dann hat er jetzt eine Saison oder ein paar Monate in Europa, glaube ich, gespielt.
Genau.
Soll da wohl ganz gut ausgesehen haben. Hat ja auch in seiner letzten NBA-Saison sehr, sehr gut ausgesehen. Ich erinnere mich, dass wir da auch drüber geredet haben, so in Houston passiert gerade was mit KPJ und mit Jalen Green. Da gab es ein paar schöne Games, glaube ich. Ja, und dann ist das Ganze passiert im Sommer da mit der häuslichen Gewalt. Du sagst es richtig. Das ist eigentlich krass, weil nicht nur hat er dieses Thema, sondern er hat ja die ganzen Jahre davor schon immer Riesenthemen gehabt. Ja, bei den Cavs. Bei den Cavs, das soll ja voll eskaliert sein auch, muss er
wo
mega
randaliert
haben.
Wo er seinen
Spin
verloren
haben.
Hat oder sowas, oder war das, glaube ich, wo er dann in der Kabine rumgeschrien und rumgeschlagen hat und so.
Ja, ja, und Sachen um sich geworfen haben muss und richtig krasse Sachen. Und ich glaube, auch bei Houston lief es am Anfang nicht so toll. Schwieriger Spieler. Komisch, dass die Clippers sich das Back-to-Back irgendwie so polarisierende Spieler holen, weil letzten Sommer haben sie Josh Primo heimlich gesigned, der auch eine sehr komische, schwierige Vergangenheit jetzt hatte bei den Spurs. Und jetzt KPJ, ganz, ganz komische Spieler, also nicht ganz, ganz komische Spieler, aber vom Charakter her und von dem, was man so hört, hinter den Kulissen irgendwie schwierig. Und ich kann mir vorstellen, dass KPJ schon spielen wird, weil der ist ein guter Scorer, aber er ist halt kein Playmaker. Er ist eigentlich nur jemand, der seinen eigenen Wurf sucht und kreiert. Und das ist überhaupt kein Winning Player. Also warum man sich den jetzt geholt hat, ich finde auch nicht, dass der neben Harden gut passt. Das ist ein komischer Move.
Ich glaube, ehrlich gesagt, Freunde, dass wir auch bei den Clippers, ähnlich wie bei den Warriors, der Peak ist vorbei. Die sind für mich jetzt auch kein Contender mehr und wir werden da relativ schnell in Richtung Rebuild schlittern. Das Einzige ist nur, das weiß ich zu 100% sicher, die Picks 28, 29, die liegen bei den Sixers.
Ja, ich wollte gerade sagen, welcher Rebuild?
Genau, richtig. Also da hat Philly damals einen guten Move gemacht. Die haben den 2028er Pick von den Clippers bekommen und der 2029er ist ein First-Round-Pick-Swap. Also da haben die Sixers auf jeden Fall auch ganz gute Assets, um dann auch in Zukunft den Neuaufbau einzuleiten, weil ich sag euch ganz ehrlich, ich könnte mir schon vorstellen, dass in 4-5 Jahren in Philly dann nochmal ein Neuanstoß gewagt wird, weil dann ist Paul George einfach 38-39 im Beat, mal gucken mit seinem Körper, ob er dann auch noch auf dem höchsten Niveau spielen kann und ich sag euch ehrlich, als Philly-Fan, ich bin gerade komplett fein damit. Wird man den Titel die nächsten Jahre gewinnen? Ich weiß es nicht, es wird super schwierig, aber ich sag einfach, man hat jetzt nochmal wirklich alles dafür getan, um die nächsten 2-3 Jahre competen zu können. Ich mag Kelly Oubre Jr. total gerne. Ich mag Drummond total gerne, weil der vor allem dieses Problem, und da bin ich an den Playoffs gegen die Knicks fast ausgerastet, wo ich gesagt habe, wenn jetzt die Knicks noch einen Rebound holen, den die nicht runterpflücken können. Und da ist Drummond jemand, der auf jeden Fall helfen kann. Man muss jetzt den Kader natürlich schon noch irgendwo auch adäquat verstärken, weil du hast jetzt die Anthony Melton verloren Richtung Golden State. Du hast jetzt Nicholas Batum verloren Richtung Clippers. Also ein bisschen was muss man schon noch machen, aber so alles zusammengenommen bin ich jetzt als Philly-Fan ehrlich gesagt sehr, sehr happy und Paul George ist auch schön, spielt jetzt bei einer Franchise, wo er nochmal competen kann. Das ist für ihn, glaube ich, auch einfach nochmal eine schöne Situation und für die Sixers generell einfach ein Top-Spieler auf jeden Fall die nächsten 2 Jahre, sage ich mal. Ja, 3 und 4, gucken wir dann mal.
Eine Ergänzung noch zu den Clippers, die haben sich noch Mo Bamba geholt. Auch das ist ein
Spieler. Ja, habe ich heute früh gesehen, ja.
Auch das ist ein Spieler, der halt über die Jahre überhaupt nicht so ein Potenzial abgerufen hat. ich verstehe vieles gerade nicht bei den Clippers, ehrlich gesagt. Die haben Mason Plumlee ist gegangen ohne Gegenwert, Paul George ist gegangen ohne Gegenwert und jetzt wollen sie Westbrook traden, der auf einem 4-Millionen-Vertrag ist. Das heißt, egal, was du da zurückbekommst, hat ja auch niemals den Wert von einem Westbrook, weil Westbrook, sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist nicht mehr der Spieler von früher, aber er ist mehr wert als 4 Millionen und vor allem mehr wert als Spieler, die $4 Millionen gerade verdienen oder weniger, weil ja. Westbrook ist eine Marke, Westbrook ist ein Spieler, den kennen Leute seit 10, 15 Jahren, wie lange auch immer. Der ist immer noch gut für ein paar Highlight-Dunks, der ist immer noch gut für ein paar Jersey-Verkäufe. Also, dass man da jetzt auch nicht zu einer Einigung kam. Irgendwie ist es ein bisschen komisch, was da jetzt bei den Clippers zuletzt alles abgegangen ist, finde ich. Das macht mich ein bisschen stutzig und ja, für die Zukunft. Ich wollte es noch nicht so krass abschreiben wie du zum Thema Rebuild, weil ich finde es auch Schwachsinn, weil du ziehst jetzt in eine neue Halle, du machst dieses ganze Rebranding, neues Logo, du willst dich doch positionieren als ja, auch ein Team in L.A. Die Lakers sind nicht besonders gut. Sie haben zwar immer noch die Star-Power von LeBron und Bronny wird sowieso alles überschatten nächstes Jahr. Aber du hattest dich ja mal teilweise positioniert als zumindest sportlich auf einem Niveau oder besser. Aber jetzt so irgendwie diese Free Agency, sorry, zu verkacken und eigentlich nichts im Gegenwert zu bekommen für Paul George, ist schon irgendwie bitter.
Oh ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das Gerücht, dass die Warriors angeblich Wiggins plus Moses Moody Kuminga und einen First-Round-Pick angeboten haben für Paul George. Und die Clippers haben abgelehnt. Und es wurde von mehreren, ja, von Brian Windhorst, von Jake Fisher etc. etc. wurde das kommuniziert.
Sag nochmal, sag bitte nochmal den Trade.
Wiggins, Moses Moody, Kuminga war auch mit dabei und ein First-Round-Pick. Vier
das
Essence.
Ist insane. Also wenn sie das nicht gemacht haben, dann das ist ja Arbeitsverweigerung.
Moody,
Kuminga, Wiggins und ein Pick für Paul George.
Ich hätte sofort
und jetzt
gemacht.
Hast du ihn für gar nichts verloren. Also wenn das wirklich stimmt, ich habe es noch nicht gesehen, aber wenn das wirklich stimmt, das ist einer der schlechtesten Moves ever von den Clippers. Ja. Und das ist eine Mannschaft, die damals schon für den ersten Paul George Trade verantwortlich war, damals SGA abgegeben haben, 5 Millionen Picks. Wo unter anderem Jalen Williams draus wurde. Aber kann man auch drüber streiten, weil dafür hat man auch Kawhi mitbekommen. Sonst hätte man Kawhi nicht gekriegt, wenn man Paul George nicht gekriegt hätte. Deswegen war der Trade eigentlich für beide. Aber wenn dieser Trade, den du gerade ansprichst, im Raum stand und die haben abgelehnt, dann ist ihnen nicht mehr zu helfen. Also das ist ja verrückt. Das habe ich noch nicht gehört.
Ich habe es auch wirklich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Aber ich habe es dann wirklich nachgelesen bei mehreren Medienoutlets und wir können natürlich nicht immer hinter die Kulissen schauen. Wir waren jetzt nicht am Telefon mit dabei, aber es wird schon echt von mehreren Seiten berichtet, dass anscheinend hier ein Trade in diese Richtung, vielleicht minus plus ein Asset, wahrscheinlich eher minus ein Asset plus wäre dann noch wilder gewesen. Aber ja, okay, dann würde ich sagen, haken wir die Clippers auch ab. Und Björn hat schon ganz eben kurz über OKC gesprochen. Da ist auch was passiert und zwar Isaiah Hartenstein verlässt die New York Knicks. Genau, Richtung Oklahoma und bekommt dort einen fetten 3-Jahres-Vertrag von, was waren es jetzt am Ende nochmal? 87 Millionen US-Dollar, oder? Warte, ich schaue nochmal ganz. Ja, 87 Millionen US-Dollar.
84, sowas,
genau, wichtig für euch. Ja, das ist immer so ein bisschen in der Free Agency blöd, weil wir da auch da nicht immer wissen, das letzte Vertragsjahr, ist es eine Team-Option, ist es eine Player-Option, ist es voll garantiert, nicht garantiert. Anscheinend ist das letzte Vertragsjahr nicht voll garantiert bei Isaiah Hartenstein, weil das den Vertrag dann natürlich nochmal so ein bisschen in ein anderes Licht drückt, weil viele gesagt haben, boah, 87 Millionen, 3 Jahre ist auf jeden Fall schon eine Ansage. Ich lieb's. Ich liebe diesen Vertrag. Ich liebe Isaiah Hartenstein bei OKC. Der Vertrag läuft genau aus, wenn die Extension ansteht von Chet Holmgren und von Jalen Williams. Man ist hier, finde ich, einen guten Weg gegangen. Man holt hier einen offensiv-rebound-starken Center, der in der Starting Five funktionieren kann, der von der Bank funktionieren kann. Und ich gönn's Isaiah Hartenstein komplett. Das Einzige, wo ich traurig bin, ich hätte ihn gerne schon noch weiterhin bei den Knicks gesehen. Aber das ist ansonsten der einzige Punkt. Ansonsten, er joint dem Number One Seed der Western Conference. Wie siehst du das? Bist du eher traurig oder freust du dich eher auf Hartenstein an der Seite von Shea?
Ich finde es Wahnsinn, weil er erfüllt genau das, was OKC noch fehlt. Und sie waren schon der Number One Seed letztes Jahr. Sie haben Caruso und Hartenstein jetzt noch zur Ergänzung geholt. Sind Giddy den einzigen Spieler, den sie nicht spielen konnten in den Playoffs, der ihnen Probleme gemacht hat. Den haben sie getradet, haben dafür Topic gedraftet, der möglicherweise in ein, zwei Jahren ihnen das geben wird, was Giddy bisher gegeben hat. Also das war eine Masterclass. Sam Presti, wirklich absoluter GOAT aktuell.
Und hat immer noch 3587-60 Picks.
Exactly. Nee, der unfassbar, wirklich unfassbar, was OKC da gemacht hat. Ja, ich liebe den Hartenstein-Vertrag auch. Das Ganze ist ohne Gewähr von mir, aber Sievers hat mir das tatsächlich gestern geschickt und meinte so, ey, das ist der größte Vertrag, der jemals von einem deutschen Spieler unterschrieben wurde.
Ja, ist richtig. Größer als der letzte von Dirk.
Ja, ich habe ihm dann zurückgeschrieben, ja, warte mal ab, bis Franz kommt und sagt, hold my beer. Weil ja, Franz wird auf jeden Fall den absolut fettesten Vertrag ever unterschreiben bald. Geil, einfach nur geil. Und wo ich mich immer richtig krass freue, ist, wenn Spieler gute Leistungen gezeigt hat bei einem Playoff-Team, dann die Möglichkeit hat, bei einem anderen Team mehr Kohle zu verdienen, sich einfach für die Free Agency empfiehlt und es dann aber schafft, bei einem neuen Team zu signen, da mehr Kohle zu bekommen und da dann auch competen zu können. Das ist die Masterclass. Und das hat Isaiah jetzt geschafft. New York wollte ihn ja auch unbedingt behalten. Die haben ihm ja auch das Max-Angebot gegeben, so wie es war. Ich glaube, das waren so 14 Millionen weniger oder sowas auf den Vertrag gerechnet oder 15. Und ich kann das schon verstehen. Also 15 Millionen haben oder nicht, wir kennen das auch aus dem Podcast. Deswegen, wir machen jetzt auch noch ein Jahr weiter, damit wir die 15 Millionen schnappen. Und
wir nehmen unsere Player-Option.
Genau, wir nehmen nochmal die Player-Option. Vielleicht werden wir getradet zu einer anderen Plattform. Nee, unfassbar. Geiler Fit. Freue mich für Isaiah. Super verdient. Überragende Playoffs gespielt. Und jetzt wahrscheinlich beim besten Team im Westen. Ich finde es richtig geil.
Ja. Dann gebe ich euch noch ganz kurz mit als Ergänzung. Man hat auch Isaiah Joe verlängert, 4 Jahre und 48 Millionen US-Dollar. Mhm. Und Aaron Wiggins hat man auch verlängert, 5 Jahre und 47 Millionen US-Dollar. Auch da denke ich mir schon wieder, Sam Presti ist schon wieder, der weiß ganz genau, dass diese Verträge vielleicht in ein paar Jahren so krass underpaid sein können, weil Isaiah Joe ist einer der besten Shooter in der Liga. Und ey, wenn der dann, keine Ahnung, in 3 Jahren 12 Millionen verdient mit steigendem Salary Cap, schaust du da wahrscheinlich drauf und sagst, was ist das eigentlich?
Das ist mega. Die Tiefe von OKC ist unfassbar. SGA, Jalen Williams, Caruso, Aaron Wiggins, Cason Wallace, Isaiah Joe, Lou Dort, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jalen Williams, Kendrick Williams. Ja. Das ist ein Squad. Ey, da kannst du 2,5 Units aufs Feld stellen. Die können dir alle Playoff-Minuten geben. Das ist unfassbar. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist Playmaking, abgesehen von SGA. Das muss man sagen, keiner von denen ist wirklich ein Playmaker. Und da bin ich dann eben gespannt auf Topic, ob er vielleicht nach seiner Verletzung jetzt dann in den nächsten 1-2 Jahren einen Impact haben könnte und noch ein bisschen einfach Playmaking reinbringt von der Bank. Aber das ist schon Wahnsinn, wie stacked OKC ist wirklich. Ich feiere die hart.
Ja, und ihr müsst auch da mal wirklich mal der eher ernsthafte Vergleich zu den Detroit Pistons, wie gut das durchorganisiert und strukturiert ist. Also dieses Team steht jetzt erstmal so und 2026, 27 hast du dann eben einen auslaufenden Vertrag von Isaiah Hartenstein, der halt nicht voll garantiert ist. Du hast ein Team-Option von Lou Dort, bedeutet auch, da bist du flexibel. Du musst dann Chet Holmgren verlängern, du musst einen Jalen Williams verlängern. Du hast eine Team-Option bei Kendrick Williams und bei Cason Wallace. Der ist natürlich dann auch noch in seinen letzten beiden Rookie-Jahren. Da hast du ja dann automatisch dann auch die Team-Option. Und so bist du so maximal flexibel und dann noch diese ganzen Picks obendrauf. Also echt, wenn Sam Presti da mal wirklich Bock hat und die Eier auf den Tisch legt und sagt, okay, ihr habt mich die ganze Zeit gefragt, was ich mit diesen Picks mache. Jetzt kommt der Superstar-Trade. Jetzt kommt, keine Ahnung, Spieler XY.
Rudy Gobert für 6 First-Rounder.
Ja, ich habe jetzt auch gerade echt überlegt, wer ist denn so ein Superstar in 3 Jahren, wo man sagt,
Markkanen. Markkanen, glaube ich, ist ein Thema.
Aber glaubst du, er ist jetzt noch ein Thema schon in dieser Offseason? Nachdem man jetzt
ist er, aber ich weiß halt nicht, ob OKC das hinbekommt, ihn jetzt noch zu verpflichten. Aber ich glaube,
dass. Wenn du Dort und Cason Wallace abgibst, schon, aber das müsstest du halt wahrscheinlich tun.
True. Ja, dann, ja, und du hast theoretisch mit Caruso natürlich auch Abhilfe geschaffen in der Defense. Also du könntest theoretisch Lou Dort verkraften. Auch wenn ich nach wie vor der Überzeugung bin, Lou Dort ist wahrscheinlich der beste Verteidiger für Luka. Und jetzt schreiben wieder die Mavs-Fans und sagen, ja, weil er ihn die ganze Zeit foult. Ja, aber das gehört halt auch dazu, dass du körperlich gegen ihn spielst, dass du ihm auf den Sack gehst. Und das kann Lou Dort besser als jeder andere. Die Mavs sind der direkte, härteste Konkurrent zur OKC. Ich weiß nicht, ob ich Lou Dort hergeben würde.
Naja, wenn OKC Markkanen holt, dann sage ich euch, dann hat der Westen echt ein Problem. Weil dann, also Lou Dort, ja, mag ein guter Verteidiger sein. Du bekommst nochmal so viel On-Ball-Shot-Creation, du bekommst nochmal so viel mehr Dreiervolumen, du bekommst nochmal jemanden, der Rebound-stark ist. Und ja, Lou Dort ist ein guter Verteidiger, hat in der Serie der Mavs so gechoked offensiv. Ich sag euch,
Verteidig du mal Luka Doncic und geh dann auf die andere Seite und treff deinen Dreier. Das machst du auch nicht.
Gib mir 18 Millionen und ich probier's zumindest. Ja, nein, da hat Björn natürlich recht. Natürlich ist das keine leichte Aufgabe, aber an sich, wir können, glaube ich, festhalten, Sam Presti ist ein Mastermind. Er hat eine ganz klare Vision. Er hat eine ganz klare Struktur für das Team. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Power Ranking für die Western Conference, ob wir da nicht die Thunder an die 1 packen und sagen, hey, das ist das Team to beat, so wie die aktuell dastehen. Und vielleicht machen die ja sogar noch einen Move. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, wo wir beide noch gar nicht drüber geredet haben. Und wir wollen wahrscheinlich sowieso noch mal ganz kurz über sie sprechen. Die New York Knicks. Wir haben nicht über die geredet, seit der Mikal Bridges Trade stattgefunden hat. Und das wollen wir jetzt einmal ganz kurz nachholen. Weiß nicht, ob Björn das jetzt auf dem Schirm gehabt hat, dass wir heute darüber reden.
Ich überlege gerade, haben wir überhaupt über den Mikal Bridges Trade schon geredet?
Nein, genau, den würde ich jetzt einmal ganz kurz noch mal. Wir haben noch nicht über den geredet.
Ach, krass.
Pass auf, der Trade hat stattgefunden. Dann haben wir am Samstag haben wir Gewinner und Verlierer gemacht des NBA-Drafts und haben gesagt, wir besprechen das nächste Woche für alle gemeinsam im Mainpod.
Ah,
deswegen haben wir noch nicht drüber...
Okay, jetzt kommt einem vor wie vor zwei Wochen jetzt schon wieder der Mikal Bridges-Trade.
Kommt mir vor,
wir haben auch gar nicht über DeJounte Murray geredet zu den Pelicans. Das können wir auch noch machen.
Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Also für euch, die Knicks bekommen Mikal Bridges, einen Zweitrunden-Pick der Nets. Die Nets bekommen dafür Bojan Bogdanovic, 4 Erstrunden-Picks der Knicks, 25, 27, 29, 31, alle unprotected, einen Erstrunden-Pick der Milwaukee Bucks 2025 protected, ein Pick-Swap mit den Knicks 2028 unprotected und ein Zweitrunden-Pick der Knicks 2025. Ja, da haben die Knicks auf jeden Fall mal ordentlich die Schatulle aufgemacht. Erste Frage an dich. Zu viele Assets oder sagst du, scheiß auf die Assets, wenn ich den Erfolg maximieren kann über die nächsten Jahre?
Genau, also für alle, denen das jetzt zu schnell ging, am Ende sind es 5 First-Rounder, glaube ich, wenn man alles zusammennimmt und einen Pick-Swap und einen Second-Rounder oder so.
Genau, richtig.
Genau, und halt Bojan Bogdanovic. Hat man zu viel bezahlt? Ja. Muss man es bezahlen? Auch ja. Das ist einfach der Preis der NBA. Und wir sehen und hören das die ganze Zeit, ey, bitte, ne? Die Knicks sind, seit wir alle denken können, die meisten von uns sind irgendwas zwischen 20, 30, 35, whatever, wie alt ihr alle seid. Alle von uns haben die Knicks nur scheiße gesehen. Wir haben die Knicks noch nie gut gesehen, bis auf 2013, dieses eine Jahr. Und da sind auch Verletzungen mit dabei. Da ist aber auch viel, viel schlechtes Management dabei. Da ist ganz, ganz viel auf die falschen Spielertypen setzen. Da ist ganz, ganz viel den Draft verkacken. Und deswegen sind mir diese Draftpicks, wenn ich New York bin, so krank egal, weil ich habe die Möglichkeit hier endlich seit 25 Jahren, seit ich NBA-Fan bin, überhaupt mal Relevanz zu haben. Die sind gerade das zweitbeste Team im Osten. Die haben es jetzt geschafft, sich einen der besten, meistgefragtesten Verteidiger, Two-Way-Player der Liga zu holen, aus der eigenen Stadt, aus Brooklyn. Dass Brooklyn überhaupt den Hörer abgenommen hat, musst du schon mal 3 First-Rounder da reinwerfen. Und damit sie dir dann länger als eine Minute zuhören, musst du nochmal 2 hinterherwerfen. Und da haben wir unseren Deal. Also, dass Brooklyn in der eigenen Stadt sagt, yo, wir geben den besten Spieler, den wir haben, und das größte Asset geben wir jetzt New York, damit die quasi noch besser sind und noch mehr gefeiert werden in der Stadt. Und wir Brooklyn gehen noch mehr in die Vergessenheit. Das ist schon mega Move. Und da musst du overpayen. Aber es ist der Spieler, den sie wollten. Das ist die Defense aus der Hölle, wie du sagen würdest. Es ist OG, es ist Mikal Bridges, es ist Josh Hart, es ist DiVincenzo. Unterm Korb sind noch Monster mit Mitchell Robinson. Das ist crazy. Das ist einfach nur ein geiles Team. Ich feiere den Move. Dafür brauchst du Eier, dafür brauchst du Vision, dafür brauchst du den Glaube an dein Team. Wenn die dir alle sagen, ey, holen uns noch einen von unserer College-Meisterschaft. Mikal Bridges, Brunson, DiVincenzo und Hart waren alle bei dem gleichen College-Champion in Villanova. Und dass die jetzt gesagt haben, yo, wir holen euch alle 4 und machen daraus das beste Team im Osten. Das ist ein Flex einfach. Und ich feier's hart. Richtig, richtig, richtig guter Move. Aber overpaid, 100%. Aber scheiß drauf. Scheiß drauf.
Ja, ich sag euch ganz ehrlich, also 2025, der Pick interessiert dich ein Scheißdreck. 2027 interessiert kein Mensch, ne? Dann der First-Round-Pick von den Bucks, der auch noch protected ist, interessiert auch kein Mensch, ne? Genauso wie der 2025er Second-Round-Pick. Also, wo man drüber reden kann, der 29er, 31er und der 28er Pick-Swap. Aber wie Björn gerade schon gesagt hat.
Ab wann kann man Bryce James draften? Vielleicht wird dann Second Rounder doch nochmal wichtig.
Ja, ich glaube, in 3 Jahren. Bryce James hat schon gesagt, ich wurde, glaube ich, vor ein paar Tagen gefragt, ob er denkt, dass LeBron dann immer noch in der Liga spielt. Hat er gesagt, no way, dann ist LeBron 42, 43. Ich bin mir da nicht so sicher, mein Freund.
Oh, ich schließe es nicht aus, Bro.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, ja, Hammer Move für die New York Knicks. Ich denke, die haben das erste Mal die Möglichkeit, seit der Patrick Ewing-Ära mal wieder in die Conference Finals zu gehen. Alleine das ist es einfach schon wert, hier alles zu riskieren. Man hat OG Anunoby verlängert. Ja, auch der Vertrag ist unglaublich teuer. Aber Leute, das ist doch auch alternativlos. Du tradest doch nicht RJ Barrett und Quickley für OG Anunoby und lässt ihn dann gehen. Also dann wären die Knicks ja wirklich komplett bescheuert gewesen. Und so.
Das wären die Knicks früher gewesen.
Und jetzt haben sie gesagt, wir bezahlen OG. Der fühlt sich... vor allen Dingen, wisst ihr, was das für eine Wertschätzung ist? OG Anunoby wird sich in der nächsten Saison den Arsch aufreißen. Was gerade witzig ist, dass Jalen Brunson auf einem 25 Millionen US-Dollar-Vertrag rumläuft, was einer der lächerlichsten Verträge in der Liga ist. Der Mann ist so hart underpaid. Aber ansonsten, ja, hast du einfach mit Josh Hart, Mikal Bridges, Jalen Brunson, OG Anunoby, Julius Randle hast du ja auch immer noch, Mitchell Robinson. Es ist bitter natürlich, dass du jetzt Hartenstein verloren hast, weil ich finde, der hat schon einen großen Impact gehabt seit der Verletzung von Mitchell Robinson, aber alles zusammengenommen, hätte ich das auch absolut bezahlt. Und jetzt, weil ich weiß, es gibt wenige Nets-Fans, Nets, ihr habt euch rehabilitiert, ihr habt diese ganzen Picks euch geholt und ihr habt mit den Houston Rockets diesen Trade eingefädelt, dass ihr eure Picks wieder zurückholt und habt die Suns-Picks weitergegeben zu den Houston Rockets. Was auch immer die dann damit machen, das kann euch scheißegal sein. Es gab ja viele Gerüchte, dass die Houston Rockets angeblich für Kevin Durant gehen wollen. Die Nets haben sich alles wieder zurückgeholt und haben jetzt wieder die Möglichkeit, neu aufzubauen. Du kannst immer noch Dennis Schröder traden. Auch das ist was, was ich euch einfach mal mit hinwerfen möchte. Das könnte durchaus ein Thema sein. So Spieler wie Dorian Finney-Smith sollen angeblich auch auf dem Trade-Block stehen. Also das werden zwar jetzt ein paar harte Jahre für die Nets, aber man hat so ein bisschen diese James Harden, Kyrie Irving und Kevin Durant, ich will es jetzt nicht Fehler nennen, aber dieses Desaster hat man hat die Welt wieder aufgebaut. Nennen wir es einfach so.
Man hat es einfach überlebt und man hat Schadensbegrenzung betrieben. Und auch da, schau mal, da kannst du auch sagen, ey, Brooklyn wäre dumm gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Du hattest die Möglichkeit, 3 der größten Scorer ever in einem Team zu haben und du hast was versucht. Du hast versucht, ob es klappt. Es ist komplett in Flammen aufgegangen, konnte keiner damit rechnen, dass da eine Pandemie mit reinkommt, dass Kyrie und Harden sich nicht verstehen, dass Kyrie teilweise ein bisschen abdreht, dass Kevin Durant scheinbar alle 2 Jahre sein Team automatisch wechseln muss. Das ist so ein Schutzreflex bei ihm. Das konntest du alles nicht wissen. Und du bist trotzdem all-in gegangen. Und du hast voll recht. Wir sollten die Brooklyn Nets auf jeden Fall dafür loben, dass sie es geschafft haben. Wenn man überlegt, wie viel sie abgegeben haben die letzten Jahre, um diese Star-Power zu bekommen, da jetzt im Nachhinein zu sagen, wir haben diese ganzen Picks wiedergeholt und können voll in den Rebuild gehen, haben immer noch Cam Johnson, haben immer noch Leute wie, wie du
Cam
gesagt hast,
vergessen.
Immer noch Dorian Finney-Smith. Ich glaube, Nick Claxton haben sie jetzt gerade verlängert. Das ist in Ordnung. Ich glaube, das war nicht viel Kohle. Ich glaube, 100 Millionen oder weniger für 3 Jahre oder so. Du hast Dennis Schröder, wo wir schon ein bisschen drüber geredet haben, dass wir da vielleicht drüber reden wollen, ob er zu den Orlando Germans getradet werden könnte und da dann zusammen mit Tristan De Silva und den Wagner Bros spielen könnte. Guter Punkt. Lass ruhig Brooklyn auch ein bisschen loben hier. Die kriegen immer viel Scheiße ab. Aber da muss man sagen, gut gemacht.
Ja, wir reden nicht so oft über die Nets. Deswegen genießt es. Cuttet euch dieses Bett raus und hört es euch immer wieder. Nein, muss man schon sagen. Also da haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut reagiert und haben jetzt auch noch ein paar Spieler, die auf jeden Fall auch einen Value haben. Vor allem in Cam Johnson. Und man muss auch ehrlich sein, ein paar Spieler musst du auch behalten. Ja? Du brauchst am Ende ja immer noch ein Team, was auch spielen kann nächste Saison.
Naja, weiß ich nicht, weil, also als ich die letztes Jahr gesehen habe beim Paris Game, da habe ich mir die angeguckt beim Training Camp, also bei dem öffentlichen Training, und da saß ich auch, jetzt muss ich ihn nochmal erwähnen, was mich jetzt richtig nervt, ich will ihm nicht Fame geben, Spaß, Siebes und ich saßen da und wir haben beide gesagt, so ey, die Nets sind einfach auch wirklich nur so ein Auffangbecken für Trade-Spieler. Ja. Also das ist keine Mannschaft, das war einfach 15 Mal der gleiche Spielertyp und Nick Claxton, und die stehen da alle und warten quasi darauf, dass sie getradet werden. So war es zumindest letztes Jahr beim Paris Game. Nee, du musst nicht competen. Ich sage auch, also viele Teams werden nächstes Jahr nicht competen.
Schau, vor allem bei dem Draft-Jahrgang. Also.
Ja, genau, die wollen, diesmal willst du ja wirklich, ich finde es so lustig übrigens, ganz kurz, sorry Atlanta-Fans, dass die Hawks wirklich zwischen dem legendären Wembanyama-Draft und jetzt einem sehr starken 2025er-Draft kriegen sie in dem einzigen Draft-Jahrgang, der richtig schlecht ist, kriegen sie den den Number-One-Pick, und dann wollen sie eigentlich Alex Saar draften, und der sagt ihnen, ey, ich will aber nicht zu euch, ihr könnt hier den Franzosen haben, und den haben sie jetzt genommen, und wir beide haben schon im Patreon-Pod letzten Samstag gesagt, also wir wünschen ihm nur das Beste, und vielleicht entwickelt er sich zu einem guten Rollenspieler, aber für einen Number-One-Pick hat er auf jeden Fall relativ hohes Bust-Potenzial, muss man leider sagen.
Ja, das definitiv. Bitter. Ich hätte eine andere Wahl getroffen, aber wir lassen uns überraschen. Also vielleicht
spielt er dann auch. Ich hätte Silver an der 1 gepickt.
Ja, Risacher ist ein guter Spieler, aber auch mit vielen Fragezeichen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was die Atlanta Hawks da nächste Saison aus ihm rausholen. Und Atlanta Hawks ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zu dem zweiten Trade, den es auch schon gab. Und zwar haben die Hawks die Jonte Murray getradet zu den Pelicans und haben dafür bekommen Larry Nance Jr., Dyson Daniels, ein 2025er First-Round-Pick, der den Lakers gehört hat, und ein 2027er First-Round-Pick via Bucks-Pelicans. Also im Endeffekt zwei
Spieler.
You're
welcome, Atlanta.
Genau, richtig. Und zwei First-Round-Picks. Sehr, sehr spannend, dass die Jonte Murray, also es hat sich die letzten Wochen und Monate ja auch schon angedeutet, dass es nicht irgendwie so einen richtig großen Markt gab. Deswegen habe ich überlegt, okay, was können die Atlanta Hawks denn jetzt vielleicht noch maximal bekommen? Ich dachte mir dann vielleicht auch ein, zwei Spieler und zwei First-Round-Picks. Das ist am Ende jetzt geworden. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Mal über diesen Trade nachgedacht. Es fühlt sich irgendwie so komisch an. So ein komischer Gegenwert. Irgendwie, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Hast du eine klare Richtung, wo du sagst, das ist okay? Oder sagst du, ey Hawks, was habt ihr euch da für einen Scheiß andrehen lassen?
Nein. Ich finde es schon okay. Also ich bin sowohl von Larry Nance als auch von Dyson Daniels überzeugt. Ich weiß, dass Dyson natürlich seine Probleme hat, aber der ist ein guter, junger Verteidiger, und ich liebe solche Spielertypen einfach. Die Pelicans hatten aber halt drei davon. So, die haben Herb Jones, die haben Trey Murphy, die brauchen nicht auch noch einen Dyson Daniels auf dem Feld. Und deswegen macht es Sinn, dass sie ihn abgeben wollten. Larry Nance Vertrag läuft, glaube ich, aus. Der war aber die letzten Jahre, wirst du mir auch zustimmen, immer ein Vierer, den du gerne auf dem Feld hattest, schöner Energizer, teilweise von der Bank, teilweise gestartet. Ja. Ist ein guter Spieler. Ich weiß nicht, ob die Hawks ihn behalten, aber selbst wenn sie ihn nicht behalten, kriegst du vielleicht per Sign-and-Trade noch den einen oder anderen Gegenwert raus. Du hast ein, zwei First-Rounder dir geholt, auch wenn die nicht so viel wert sind. Ich finde es in Ordnung. Weil ich glaube auch nicht, dass der Markt für DeJounte so riesig war. Also ja. man darf das, glaube ich, nie unterschätzen, dass Teams und Spieler sich schon auch von deiner Performance so ein bisschen natürlich beeinflussen lassen. Und der war jetzt bei Trey, und es hat einfach nicht funktioniert, die beiden. Und du hast dann wirklich, und ich finde, man projiziert dann automatisch die Shortcomings des Teams, wenn das Team nicht performt, projiziert man automatisch mit auf den Spieler und sagt, ja, okay, der ist einfach kein Winning Player, oder ja, okay, der ist einfach nicht so gut, wie wir dachten. Und dass man da jetzt trotzdem nur so viel Gegenwert rausgeholt hat, finde ich okay. Und auf der anderen Seite, mal kurz aus Pelicans Sicht gesprochen, da finde ich das geil. Und ich glaube sogar, und das könnt ihr uns vielleicht auch sagen, oder du weißt es noch, ich will sagen, entweder letzte Trade-Deadline oder insgesamt so während der Saison, kann ich mich daran erinnern, dass wir beide mal ein Gespräch hatten, wo wir gesagt haben, ey, DeJounte in New Orleans wäre geil. Ich glaube, das ist gefallen bei uns, weil die Defense wäre dann nochmal besser in New Orleans. Das würde mir auf jeden Fall gut gefallen. Und CJ McCollum könnte mehr auf seine ursprüngliche Position auf Shooting Guard gehen und DeJounte kümmert sich wieder mehr um den Ballvortrag, weil CJ ist einfach kein Point Guard, DeJounte habe ich lieber als Point Guard und ich glaube, dass das dem Ganzen auch gut tut in New Orleans. Also ich finde es für die Pelicans eigentlich einen ganz coolen Trade.
Ich habe zwei Perspektiven auf den Fit von DeJounte Murray. Punkt Nummer eins, ich finde es cool, man hat endlich mal wieder einen Point Guard. Das letzte Mal, dass New Orleans einen richtigen Point Guard hatte, das war noch mit Lonzo Ball. Und seitdem war das irgendwie immer so abwechselnd. Point Zion, dann ganz, ganz viel CJ McCollum. Aber so wirklich so richtigen Point Guard hatte man nicht. Und ich mag auch DeJounte Murray eigentlich von seinem Skillset her. Jetzt kommt nur der andere Punkt. So, ich mache mir schon Gedanken über das Spacing, weil DeJounte Murray ist ein durchschnittlicher Dreierschütze, der auch ganz, ganz gerne in die Midrange geht und zum Korb zieht. Und Zion hat einen relativ ähnlichen Spielstil. Man hat jetzt mit Larry Nance Jr. hat man einen guten Shooter abgegeben. Mit Valanciunas hat man jemanden abgegeben, der zwar jetzt nicht maximales Spacing bringt, aber zumindest ein bisschen Spacing. Brandon Ingram ist auch immer jemand, der eher so gerne in diese Midrange-Jumper geht. Und jetzt würde ich mir irgendwie wünschen, dass die Pelicans noch Shooting reinkriegen, weil das Spacing gerade eben gefällt mir nicht so ganz und ich glaube, dass sie sich auch gegenseitig ein klein wenig auf den Füßen stehen können. Das ist die andere Perspektive, die ich noch habe. Ansonsten, hey, DeJounte Murray bei den Pelicans finde ich eigentlich so vom Spielertypen her ganz interessant und spannend. Ich glaube aber, dass die Pelicans noch nicht durch sind, weil die haben aktuell keinen Center. Also die stehen einfach da auf der 5 mit gar nichts. Also wie gesagt, Larry Nance Jr. hat hier und da ja dann auch mal die 5 gespielt, mit Valanciunas dann auch schwieriger spielbar war in dem ein oder anderen Matchup. Aber beide hat man jetzt abgegeben. Also ich glaube, da muss schon noch ein bisschen was passieren. Und ein Name, der ja auch immer gerade wieder kursiert, ist ein Brandon Ingram. Mal gucken, ob der vielleicht noch irgendwie weiter verfrachtet wird. Wie siehst du das? Thema Spacing, viele Driver, Shooting vielleicht nicht so ganz optimal. Was ist deine Meinung zu dem Punkt?
Ja, es ist in der NBA immer so, dass du nie genau weißt, ist eine Saison ein Trend in der Entwicklung eines Spielers oder ist eine Saison ein Ausreißer und du bekommst in der nächsten Saison wieder die ursprünglichen Werte. Ich gebe dir recht, dass DeJounte nicht wirklich als Shooter bekannt war. Letzte Saison aber über 7 Attempts und 36% Quote. Also er hat da sowohl seine Versuche sehr nach oben geschraubt, als auch die Quote. Wenn das jetzt nur ein Ausreißer ist, dann gebe ich dir recht. Wenn das aber eine Tendenz ist, wie sich sein Spiel jetzt entwickelt, dann ist es eigentlich ein sehr, sehr guter Spacer auf jeden Fall schon mal für die Pelicans. Insgesamt gebe ich dir natürlich recht. Meistens ist bei den Pelicans auf dem Feld zu wenig Shooting. Das ist klar. Also sie hatten das, weil sie halt immer auch mit einem Big noch neben Zion gespielt haben, die meistens nicht schießen konnten. Also ich weiß gar nicht. Ja gut, Trey Murphy hat, glaube ich, den Dreier sehr krass getroffen zuletzt. Herb Jones weiß ich gerade gar nicht, wie sein Dreier aktuell aussah. Aber es könnte auf jeden Fall, mehr Shooting und mehr Spacing sein, klar. Und du hast aber immer sowieso schon einen negativen Spieler auf dem Feld, was Spacing angeht, und das ist halt Zion. Weil Zion ist allergisch gegen Dreier.
Das ist wirklich der Allergie. Also Trey Murphy war richtig krass. Der hat mit 7,8 Dreier-Attempts 38% getroffen und Herb Jones 3,6 Dreier-Attempts 41,8%. Also okay, das ist schon.
Also auf die beiden kannst du dich verlassen, aber ich glaube, es waren, sag mal CJ bitte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass CJ so ein bisschen up and down ist.
Ja, der ist ein bisschen streaky, glaube ich, die letzten Jahre. Warte, CJ McCollum hat ihn getroffen mit What? 42,9% bei 8,4 Dreier-Attempts. Ja, gut. Wenn er das auf jeden Fall
no
so...
No way. Aber wie war das die letzten Jahre? Das wollte ich wissen. Also letztes Jahr 42%, okay, ist krass.
Ich habe es auch komplett
davor
falsch abgespeichert. 43, 39, 39,4, 38,4, 38,8, 40,2. Der ist eine komplette Maschine von draußen. Also...
Krass.
Ich habe schon CJ McCollum offen. Ja, das ist sein Bild. Krass. Habe ich irgendwie komplett falsch abgespeichert. Ich habe genauso wie du im Kopf gehabt, dass der so ein bisschen streaky ist. Aber die Zahlen widersprechen da jetzt zumindest gerade.
Okay, happens. Leute, ganz ehrlich, New Orleans ist jetzt auch nicht unser League Pass Team Number One. Aber ich versuche schon eigentlich immer ein ganz gutes Verständnis dafür zu haben. Und ich dachte eigentlich auch, dass es irgendwo nicht mit dem Shooting funktioniert hat. Vielleicht war das dann mehr in Richtung Zion und die Big Men. Vielleicht gab es da einfach die Probleme, dass du einfach das Feld, du konntest halt mit den anderen Bigs nie so wirklich das Feld stretchen. Aber okay, das heißt ja dann eigentlich, dass es für die Pelicans umso besser ist, weil hier DeJounte hatte eine gute Dreier-Season, die ganzen Guards/Forwards, die du gerade angesprochen hast, hatten eine gute Dreier-Season oder sind sowieso gute Dreier-Shooter, also das heißt ja eigentlich, Spacing ist ganz gut. Ingram nimmt auch keine Dreier, daher kommt's auch, weil Brandon Ingram nimmt, guck mal, seine Versuche, der nimmt nämlich so gut wie keine Dreier, glaube ich.
Ja, der drückt sich selber immer in so komische Würfe, das weiß ich zu 100%. Ja. Also die Spiele, die ich von den Pelicans gesehen habe, der trifft den Dreier mit 35,5% und 3,8 Attempts. Und das spiegelt ja, das auch wieder, der will keine Dreier nehmen.
Genau, und das ist wenig für so einen Spieler. So, dann hattest du Valanciunas da die letzten Jahre zusammen mit Zion, der keine Dreier nimmt. Val nimmt keine Dreier. Ingram nimmt keine Dreier. So, dann haben wir uns quasi ein bisschen vertan in Sachen Backcourt und in Sachen Frontcourt.
Ja. Gut. Pelicans auch abgehakt. Gibt es jetzt noch einen größeren Deal, den wir nicht besprochen haben, wo wir jetzt sagen, der ist irgendwie super mega wichtig, dass wir den nicht vergessen?
Man kann drüber reden, dass die Celtics gestern sowohl Tatum den Max gegeben haben, den größten Vertrag ever, und Derek White haben sie auch verlängert und haben danach direkt bekannt gegeben, übrigens, wir verkaufen das Team.
Mhm. Ja, über das die nächsten Jahre bis 2028 soll das Team komplett verkauft werden. Jetzt erstmal die ersten Teile und dann, ey, dafür kenne ich mich zu wenig aus, was das bedeutet für das Team. Ich würde im ersten Moment einfach mal sagen.
Ich sag, das ist einfach ein Verkauf, wenn es am schönsten ist. So, sie sind jetzt gerade Champion, sie haben ein geiles Team, sie sind unfassbar beliebt und einfach eine Menge wert. Und deswegen glaube ich, das haben die Bucks damals, glaube ich, genauso gemacht. Ich glaube, ein, zwei Seasons nach der Championship oder schon in dem Sommer nach der Championship, ich glaube, da haben die auch direkt verkauft oder ein großer Anteil hat da jemand verkauft. Also ich glaube, das geht manchmal auch einfach darum, dass die halt in andere Businesses investieren wollen oder so.
Ja. Ansonsten, glaube ich, haben wir echt alles so weit besprochen. Wir haben jetzt nicht groß über KCP geredet bei den Orlando Magic. Aber ich glaube, das
können wir beim nächsten Mal machen. Es gibt noch ein paar Teams, die offen sind. Wir haben jetzt heute schon viel gemacht und nächste Woche sieht's ja, nee, das müssen wir kurz erklären, ne? Nächste Woche sind wir nicht da.
Genau, nächste Woche haben wir eine Woche quasi Pause und kommen dann wieder zurück und machen dann nochmal so ein bisschen Fazit und Resümee von der Free Agency und dann geht's rein in die Olympia-Vorbereitung. Genau. Weil das nämlich dann auch schon Thema wird.
Genau, also wir sind nächste Woche am 9. beziehungsweise am 10. haben wir eine Woche Pause für die Patronen. Das ist auch bei euch eine Woche Pause, an dem Samstag, dann an dem 13. Und wir sind zurück am 17. Juli, also wirklich nur eine Woche Pause, 17. Juli, sind wir dann wieder da.
Genau, richtig. Also da können wir dann nochmal über, weil es gibt schon noch ein paar Themen, die passieren können. Also ich meine, jetzt am Wochenende gibt es nochmal eine Patreon-Folge.
Genau.
Vielleicht kriegen wir bis dahin ein DeMar DeRozan-Signing. Vielleicht bekommen wir da bis dahin einen Lauri Markkanen. Trades. Also ich glaube, die ganz, ganz großen Big Moves, die sind jetzt schon mit unter anderem passiert.
Ja. Yeah.
Aber wir wollen dann natürlich nochmal irgendwie einen schönen Abschluss finden. Vielleicht machen wir dann auch nochmal irgendwie so einen Pot, wo wir sagen Gewinner und Verlierer, wo wir dann sagen, hey, die Franchise hat komplett reingeschissen und die hat komplett gerockt und dann geht's schon rein in die Olympia-Vorbereitung. Die Qualifikationsturniere laufen, glaube ich, gerade eben schon, oder? Wenn ich das richtig? Oder waren das Vorbereitungsspiele, die jetzt Luca und Giannis gespielt haben? Ich weiß es nicht.
Ich habe vorhin auch eine Headline aber nur aufgemacht, habe es mir aber noch nicht durchlesen können. 2024er Olympic Qualifying Tournaments. Ich glaube schon, dass es langsam losgeht.
Mhm.
Ja, es geht ja jetzt auch diese Woche, wie gesagt, dann los mit den ersten Vorbereitungsspielen Deutschland gegen Frankreich. Hier einmal in Deutschland und dann spielen die nochmal in Frankreich in Montpellier. Dann spielt Deutschland nochmal gegen die Niederlande und in Hamburg, glaube ich. Und dann spielen sie nochmal in Berlin gegen Japan.
Ja.
Ich versuche bei dem Frankreich-Spiel dabei zu sein in Köln. Ich kann es noch nicht zu 100% garantieren. Ich versuche gerade noch Tickets zu bekommen, aber ich glaube, es sollte klappen. Und ansonsten.
Weißt du was? Das geht heute los. Heute ist der 2. Perfekt. Juli und hier steht 2. Juli, Tuesday, First Day Qualifying Tournament, Ägypten gegen Domrep und Slowenien gegen Kroatien. Und morgen spielt dann Kroatien gegen. Hey, Kroatien spielt dann morgen gleich nochmal? Das ist ja auch krass. Ach, die ballern das komplett durch. Okay, spannend. Yeah. Morgen spielt dann die Domrep gegen Griechenland. Also morgen ist dann, also für euch heute, der 3. Juli. Das ist dann Giannis. Okay, also genau quasi jetzt finden die Qualifikationsturniere statt. Gut.
Ich glaube, du bist deswegen so überrascht, dass die hintereinander spielen wegen der Fußball-WM oder EM, weil da ist ja richtig krass, ey. Du guckst irgendwie Deutschland in der Vorrunde und dann ist so, ja, in 4 Wochen spielen wir Achtelfinale, 6 Wochen später ist dann Viertelfinale. Also das ist richtig krass, wie lang diese Spiele auseinander sind.
Ja.
Wenn du jetzt am Ende nichts mehr hast, ich hatte noch eine Sache vorbereitet zu Steph und Clay. Nur eine Kleinigkeit, aber hätte ich gerne kurz angesprochen. Und zwar das beste Duo ever. Ich habe mir mal überlegt, so wer sind die besten Duos ever? Und ich sage nicht, dass Steph und Clay die Nummer 1 sind, aber sie sind auf jeden Fall in der Konversation. Die besten Duos ever sind Michael Jordan und Scottie Pippen, Magic und Kareem, Kobe und Shaq. Und dahinter kommen tatsächlich schon Curry und Clay. Die haben in 13 Jahren, die sie zusammengespielt haben, muss man erstmal 2 Jahre abziehen, weil 2 Jahre davon war Clay verletzt. Dann hast du in diesen 11 Jahren 6 Finals, 4 Titel. Du hast den besten Shooting Backcourt ever. Du hast 6.228 erfolgreiche Dreier von den beiden. Du hast über 640 Siege. Das ist eine Siegquote von über 61%, wo auch nochmal ein paar Saisons dabei sind, bevor die Dynastie angefangen hat, wo sie noch richtig schlecht waren, die Warriors. Und daneben so 1-2 Saisons, die Warriors wegwerfen mussten wegen Verletzungen. Also die Siegquote in der Prime könnte doch viel höher sein. Und es wird immer mehr Steph zugesprochen als Clay, aber ich glaube wirklich, dass Clay da auch als Splash Bro seinen großen Anteil hatte. Die Warriors hatten eine Wertsteigerung erfahren in den letzten 14 Jahren von 2010, wo sie für 450 Millionen gekauft wurden, zu 2024, wo die Bewertung aktuell zwischen 7 und 8 Milliarden Dollar liegt.
Ja.
Und das zeigt dir, was Steph und Clay für einen Impact aufs Spiel hatten. Und natürlich ist Steph die Galionsfigur davon, aber Clay steht genau dahinter. Und hätte es den Splash Bro Backcourt nicht gegeben, dann glaube ich, hätten die Warriors nicht diese Popularität und die Wertsteigerung erfahren über die letzten 14, 15 Jahre. Deswegen, ja, einfach großes Shoutout nochmal an Clay und Steph. Das ist ein Duo, was wir so wahrscheinlich nie wieder sehen werden. Und ich dachte, wir machen noch am Ende einfach eine kurze Einordnung, dass das wirklich eins der größten Duos ever war. Wirklich eins der größten 4 Duos ever. Ich finde kein Duo, was stärker war. Abgesehen Kobe, Shaq, Magic, Kareem, Jordan, Pippen. Da sind sie auf einer Ebene und das ist wirklich was Besonderes.
Was für ein schöner Abschluss. Wir haben diesen Pod mit den beiden begonnen und wir beenden ihn mit den beiden, weil ich glaube auch, sie haben es absolut verdient. Ich sag euch ehrlich, mein Herz blutet ein bisschen. Das war mein erstes NBA-Spiel, was ich jemals gesehen habe. Die beiden, das ist das Duo, die Spieler, die ich am meisten gesehen habe bisher in meiner NBA-YouTuber-Content-Creator-Laufbahn. Und das war immer irgendwie was Besonderes, auch wenn die letzten Jahre dann so ein bisschen schwierig waren. Auch Klay Thompson dann hier und da sicherlich mal mit der einen oder anderen fragwürdigen Aktion. Aber Björn hat es einfach gerade schon aufgezählt. Es ist auf jeden Fall eines der besten Duos of all time. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Und sowieso, also wahrscheinlich ja mit der beste, also der beste Shooting Backcourt of all time sind sie auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt's nicht mal Fragezeichen.
Zum Abstand.
Genau, mit weitem Abstand. Aber Björn hat auch, finde ich, einen schönen Punkt angesprochen. Es ist schön, Clay Thompson verschwindet nicht in der Versenkung, sondern wir werden ihn wirklich bei einem Competitive Team sehen. Da musst du wahrscheinlich aktuell eher so ein bisschen traurig auf Stephen Curry gucken, in was für einer Situation der sich jetzt gerade befindet.
Der ist eigentlich gerade bei dem Scheiß-Team in der Versenkung. Sorry, es ist leider so, ja.
Ja, genau, Freunde. So, das war unsere Einordnung von ganz, ganz vielen Deals, von Paul George, von Isaiah Hartenstein, der Clay Thompson Trade. Wir haben über die Knicks gesprochen, über den Mikal Bridges Trade. Und ich glaube, das war heute eine schöne Folge mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen. Und ich glaube, wir haben so gut das geht alles abgedeckt. Patronen, wir hören uns nochmal am Wochenende. Genau, nächste Woche sind wir dann mal eine Woche nicht da. Danach melden wir uns aber sofort wieder zurück und machen dann auch keine Pause, bis die Olympischen Spiele durch sind. Und dann geben wir euch nochmal Bescheid, wann wir in die Sommerpause gehen, dann irgendwann Mitte August, wenn Olympia durch ist. Björn und ich, vielen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Und genau, wir hören uns wieder, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.